Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Einen wunderschönen, ich sage schon guten Abend, ja für uns ist es guten Abend, aber für euch da draußen ist es vielleicht ein Morgen, ein Mittag, ein Nachmittag oder mitten in der Nacht, sei es drum, hallo, willkommen bei Schocker mit Schlocker, Folge 20. Ich bin der Stu und sie ist wie immer im virtuellen Raum mir entgegengesetzt gegenüber, das war kein richtiges Deutsch, ist egal, sie ist auch keine Deutschlehrerin, ach, hallo Schlocker.
Hallo, diametral schräg gegenüber, virtuell, durchs Internet sehen wir uns jetzt gerade gegenseitig an.
Genau. Wir sind heute bei unseren Golden Twenties angekommen. Folge 20 von Schocker mit Schlogger und wir besprechen ein, ich möchte sagen, Genre-Klassiker per Excellence, nämlich Tanz der Teufel aus dem Jahre 1981. Bevor wir das tun, ihr kennt das Ganze, ein bisschen Vorgeplänkel. Das Erste, was wir gerne abhaken möchten und wir kriechen zu Kreuze, ist ein bisschen Feedback. Schlogger, übernehmen Sie.
Du meinst das, was wir im Vorhinein besprochen haben?
Du wolltest auf das Feedback eingehen, denn wir wurden kritisiert und das zu Recht.
Ja, ich finde zu Recht. Wir sprechen hier ja über die Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Und da du und ich auch in Pressevorstellungen gehen, sind da auch Filme dabei, die vielleicht noch gar nicht so lange oder noch überhaupt nicht im Kino laufen. Wir haben letztes Mal über Bring Her Back gesprochen. Und ich verstehe, dass wir über gerade die neuen Filme, dass wir da nicht zu sehr ins Detail gehen sollten. Und deswegen, wir werden heute auch über mindestens einen aktuellen Kinofilm sprechen, nämlich Together. Und da werden wir, das ist mir dann wichtig, eben nicht spoilern, weil ich bin ja auch jemand, der nicht mal Trailer guckt. Ich meine, ihr wisst, wenn ihr hier zuhört, wir reden hier über den Kinofilm, wir reden hier über Together und da werden wir auch wahrscheinlich über die Dinge sprechen, die man im Trailer sieht, aber versuchen halt dann mehr überhaupt nicht zu spoilern. Wenn ihr es gar nicht aushalten könnt und nichts über Filme allgemein und die modernen schon gar nicht hören wollt, dann würde ich euch empfehlen, keine Ahnung, wie immer so um die 15 Minuten vorzuskippen oder so, wie lange unser Vorgeplänkel dann meistens dauert. Aber wir reden ja nur am Anfang über Together, oder Stu?
Ja, also ich würde auch sagen, ich würde gerne mit dir ein bisschen über Together reden. Ich würde dann auch gerne über einen anderen Film reden, den ich ganz frisch geguckt habe, den ihr auch relativ einfach aktuell bei Prime Video gucken könnt. Ich möchte mich entschuldigen für die Fliegen. Wisst ihr, wenn man über einer Kneipe wohnt und die Kneipe hat die Mülltonnen quasi unter dem Balkon von einem, dann ist es im Sommer immer ganz schön. Da hat man die Wahl, nämlich entweder das Fenster immer geschlossen zu halten oder von einem Schwarm von Fliegen aufgefressen zu werden. Ich habe mich für Letzteres entschieden.
Wenn ihr das Video seht auf YouTube, dann seht ihr dann immer bei Stu hin und wieder so eine Fliege über die Linse krabbeln. Und das hat so einen die Fliege-Effekt, dass ich so bald erwarte, dass Stu und diese Fliege, dass wenn die wegkrabbelt, dann sehe ich dahinter dann so ein Fliegenmensch-Objekt dann plötzlich sitzen. Brrr.
Ja.
Und dann ziehst du deine Fingernägel so raus. Der Film war so eklig. Also die Fliege.
Das ist eine gute Überleitung zum Thema Body Horror, würde ich sagen.
Ja, stimmt.
Und da könnte man Together durchaus einordnen, oder?
Ja. Ich wollte hier auch schon den Teaser anbringen. Wir sprechen ja in unserem Vorgeplänkel über die Filme, die Horrorfilme, die wir zuletzt gesehen haben. Und ich habe seit der letzten Aufnahme 3 Horrorfilme gesehen, die ich richtig schlimm fand. Also wo ich richtig angespannt war. Also schlimm im Sinne von, sie haben mich angespannt, sie waren gruselig, ich musste weggucken, ich musste mir die Kapuze über den Kopf ziehen, weil es wirklich so schlimm für mich war. Und bei Together, darauf wolltest du ja hinaus, war das tatsächlich auch so. Habe ich nicht mit gerechnet.
Okay, läuft seit dem 31. Juli in den deutschen Kinos. Ich habe ihn schon vor einiger Zeit gesehen, also ich glaube schon vor, ich möchte nicht angeben, ich glaube 4, 5 Wochen. Und ich fand den auch echt gut. Also ich würde ihn in meinem aktuellen Horrorfilm-Ranking des Jahres 2025 durchaus in die Top 10 setzen und ich glaube sogar in die Top 5, aber ich müsste dieses Ranking eh nochmal überdenken. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe dieses Ranking gar nicht gemacht, das habe ich mir ganz spontan ausgedacht. Aber ich fand den wirklich auch sehr gut. Würdest du sagen, dass der in ähnliche Body-Horror-Dimensionen vorstößt wie Die Fliege oder jetzt zuletzt The Substance?
Nein, so extrem fand ich ihn dann nicht. Und können ja kurz erklären, um was es geht für diejenigen, die es nicht wissen. Together, also zusammen, da geht es um das Paar, gespielt von Dave Franco und ihren Namen vergesse ich immer.
Alison
Abigail,
Brie.
Sondern Alison Brie, nicht Abigail, Mann. Ich habe in meinem Kopf immer nur A und B und dann komme ich auf Abigail, aber sie heißt Alison Brie. Die sind auch im echten Leben ein Paar und die spielen in diesem Film ein Paar, das nicht mehr ganz so gut miteinander redet und vielleicht auch nicht mehr ganz so gut zusammenpassen. Das sei so dahingestellt. Auf jeden Fall befinden sie sich am Übergang dazu, dass sie ein Haus kaufen und zusammenziehen, obwohl es nicht mehr ganz so ideal läuft. Und dann kommt noch der mystische Aspekt dazu, dass sie anfangen, sich gegenseitig anzuziehen und sobald sie sich berühren, ineinander zu verschmelzen, diese Körperteile, die sich berühren. Und das ist so die Prämisse des Films. Ich fand den auch ziemlich gut. Und das war so ein Film, da habe ich extra keine Trailer geguckt, weil ich fand schon das Kinoplakat so geil, das erste, was ich gesehen habe. Da sieht man so zwei Augen von Namen und die Wimpern sind verschmolzen. Mhm. Und ich habe extra keine Trailer geguckt, weil ich eben nicht sehen wollte, dass der schlimm ist. Ich bin einfach ganz voreingenommen ins Kino gegangen. Und dieser Film ist ja so eine ganz lustige Genremischung. Also er ist gleichzeitig auch lustig, weil er so ein bisschen satirisch teilweise ist, nicht sehr, also er ist nicht übertrieben, aber diese Punkte gibt's. Und aber immer wenn es Nacht wurde, da fand ich das, da musste ich, das war ganz schlimm. Das war richtig, da war ich so krass angespannt, weil, also die Nächte, das war wie, ich habe mich an Babadook, den habe ich damals in der Sneak gesehen. Und das Coole an der Babadook, an der Sneak, in die ich gehe, dass immer alle kollektiv das Gleiche empfinden und alle bei Babadook kollektiv Schiss hatten. Und dann, als es dann in dem Film endlich wieder hell wurde, einer laut im Saal rief, endlich ist wieder Tag. Und so ging es mir auch bei Together, dass ich immer, wenn es dunkel wurde, dachte ich, scheiße, ich will nicht, dass es dunkel wird. Fandst du den also schlimm?
Also ich fand so, wenn es ins Body-Horror geht, waren da schon sehr beeindruckende Sachen dabei. Die Chemie zwischen den Darstellern passte auch. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, besteht der Cast aus drei Leuten, die was zu sagen haben. Alle anderen sind ja nur Staffage. Mhm. Ich hätte so ein paar Erklärungen nicht gebraucht. Aber alles in allem fand ich den wirklich gut. Ich fand es immer ganz schön, dass er ganz oft so anspannende Momente mit Humor gelöst hat. Es gab schon ein oder andere überraschende Szenen, auch weil es gab einen speziellen Moment, den ich von einer amerikanischen Produktion so nicht erwartet hätte. Es ist ein ganz, ganz kurzer Moment und hat mit Genitalien zu tun. Das hätte ich von einem asiatischen Film okay oder von einem europäischen, aber jetzt von einem US-Film nicht. Hast du im Vorfeld davon gehört, dass es ja diese Plagiatsvorwürfe gab oder immer noch gibt?
Ja, ich habe gehört, es gibt für den Kurzfilm Better Half, heißt der, ne? Da gibt es die Plagiatsvorwürfe und zwar nur das Skript. Deswegen, so habe ich auch mich reingelesen, kann man gerade auch keine Trailer ansehen zu dem Kurzfilm, weil anscheinend der Kurzfilm, da würde man halt denken dann, okay, ist ja anders als Together, aber es geht eben wirklich nur ums Skript und es sind so Vorwürfe wie, keine Ahnung, natürlich die Grundidee, die finde ich jetzt nicht so, da kann man schnell drauf kommen. Dann, dass so Dinge ähnlich sind wie diese Zeus-Geschichte, dass Menschen halt eigentlich zusammengewachsen waren früher. Das haben auch schon viele Filme benutzt. Und dass die beiden Hauptdarsteller aber die gleichen Jobs haben wie in Together. Und vor allem, und das finde ich dann doch sehr interessant, dass der gleiche Popsong in beiden Filmen verwendet wird. Ich meine, wenn man den Popsong kennt, da ist die Idee, der Zusammenhang zu der Idee des Films, der ist nicht so weit entfernt. Aber also es gibt ja keine Entscheidung darüber. Es wird ja auch gestritten, welches Skript war überhaupt zuerst fertig. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Oder weißt du da mehr als ich?
Ich weiß gerade auch nicht so richtig, wie es da gerade der aktuelle Stand ist. Ich glaube zwar, also ich würde den Regisseur da eher rausnehmen. Ich habe mal gelesen, dass der wohl beweisen kann, dass sein Skript schon vorher fertig war. Und du hast es ja schon gesagt, die Prämisse an sich ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, darauf kommt, kann nur ein Mensch kommen. Das ist jetzt nicht. Ich würde aber schon so weit gehen und sagen, vielleicht, dass die Agentur, wo halt Dave Franco und Alison Brie unter Vertrag sind, dass die da vielleicht schon irgendwie was gewusst haben. Aber letztlich, ich war nicht dabei. Ich wünsche auf jeden Fall den Regisseur viel Glück, also vom Kurzfilm wie auch vom Together. Ich finde nämlich, dass der Michael Shanks, so heißt der Regisseur von Together, schon echt einen guten Job gemacht hat für ein Regiedebüt. Und hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie seine Karriere behindert, aber ich glaube, insgesamt kam der Film ja auch wirklich gut an. Ich habe bislang echt nur Gutes gehört. Ich meine, der lief jetzt auch schon ein paar Sneaks. Und ich würde so weit gehen und sagen, ich glaube, Together ist jetzt kein Body Horror, der jetzt Body Horror-Enthusiasten komplett aus der Bahn wirft. Aber ich glaube, wenn du damit noch nicht so vertraut bist, ist das, glaube ich, ein guter Einstiegsfilm und der ist vor allem halt nicht so exhaliert wie jetzt zum Beispiel in The Substance, weil er sich ja dann noch immer noch ein bisschen zurückhält und er hat ein paar auch ekelhafte Szenen, das hat er auf jeden Fall, aber ich finde, er geht da nicht so all in. Und es gibt auch ein paar Momente, wo er auch wirklich, wie ich schon sagte, mit Humor die Anspannung dann aufbricht oder einfach auch einfach wegschneidet. Das ist jetzt kein Film, der darauf aus ist, dich in der Hinsicht so zu schocken, dass es so eine Art Mutprobe ist, finde ich.
Nein, ich fand den auch bis auf zwei Dinge fand ich den auch nicht eklig, auch vom Body-Horror her. Und was ich auch interessant fand, ist eben diese, dass du es auf der einen Seite als Metapher, da ist ja ganz viel Metapher drin für schlechte Beziehungen oder wie man Beziehungen nicht oder beziehungsweise wie man sie leben sollte. Aber man kann die Metapher auch einfach rauslassen, funktioniert trotzdem. Das fand ich ganz gut.
Ich hau jetzt aber mal nochmal einen Cross-Promo drauf für plötzlich Patchwork, deinen Beziehungspodcast mit Wolf, weil es gerade so perfekt gepasst hat, sorry. Muss sein. Okay.
Ja, plötzlich Patchwork. Wolf und ich kleben auch ungefähr so ähnlich zusammen. Man sieht ihn jetzt nicht im Bild, weil unsere Ärsche zusammengeklebt sind und er muss jetzt 2 Stunden lang sehr still sein. Aber vom restlichen Körper konnten wir uns trennen. Aber die zwei, ja, wir kommen halt nicht voneinander los.
Ich sehe gerade, wie dir jemand Kompliment macht, so ein richtig schönes Proletenkompliment. So, ey Süße, hast einen geilen Arsch. Dann, danke, er ist Wolf.
Lolroffel.
Lolroffel, ja.
Okay, aber wir sind ja nicht der Together-Cast hier, aber von uns eine Empfehlung, oder? Für den Film.
Ja, definitiv, definitiv. Auf jeden Fall. Also ich fand den schon sehr, sehr stark. Ich hätte noch eine Sache, einen Film, den ich gerne vorstellen möchte, beziehungsweise ich möchte keine Warnung aus. Ich würde schon sagen, guckt euch das an. Das ist schon sehr interessant, aber es ist auch irgendwie scheiße. Nämlich, es gibt einen neuen Krieg der Welten-Verfilmung oder beziehungsweise einen Film,
gar nicht.
Ja, kannst du mal sehen. Und weißt du, was das Krasse ist? Der ist seit 5 Jahren abgedreht.
Und ist jetzt seit vor Corona?
Also er ist so während Corona irgendwie, also er gedreht oder lass es 4 Jahre gewesen sein und Universal hat den produziert und hatte den jetzt die ganze Zeit im Giftschrank. Dann hat jetzt Amazon Prime sich dem erbarmt. Das heißt, wenn ihr Prime Video habt, könnt ihr den da umsonst gucken im Abo. Und die haben, glaube ich, vor einer Woche den ersten einzigen Trailer rausgehauen. Und kennst du den Begriff Desktop-Thriller?
Desktop? Nein.
Kennst du vielleicht den Film Searching oder Missing?
Nein.
Okay, das sind Desktop-Thriller im Prinzip ganz einfach. Jemand versucht via Desktop, also mit dem Internet, irgendwie eine Person zu finden. Zum Beispiel im Film Missing geht es darum, dass eine Tochter ihre verschwundene Mutter sucht.
Okay, also spielt alles nur am Bildschirm.
Genau, also quasi ist das wirklich so, dass du der Bildschirm bist und du siehst die ganze Zeit die Heldin, wie sie was eintippt.
Kenn ich.
So.
Habe ich auch Unfriend oder so.
Genau, das ist ein Horrorfilm. Genau. Und Missing und Searching sind halt mehr so Thriller und ich muss sagen, ich hätte es nie gedacht, aber ich habe dafür so eine Schwäche. Also diese Desktop-Horrorfilme lassen mich kalt, aber diese Thriller, weiß nicht, ich habe die beide gesehen, auch im Kino und fand die echt, also jetzt nicht, dass ich sage, die muss man gesehen haben, aber ich fand die sehr, sehr spannend und irgendwie auch sehr mitreißend. Und jetzt halt gibt's das Ganze mit Krieg der Welten. Und es geht darum, dass ein super Security-Datenanalyst Heini gerade bei der Arbeit ist. Und was macht so ein super Datenanalyst Heini? Natürlich, er stalkt natürlich erstmal seine Tochter, gaslightet sie, bedroht quasi ihren Freund. Also gibt sich auch so, also er hackt sich so in Social Media ihres Freundes, um mit seiner Tochter Kontakt zu haben, weil er ist ja der Vater. Also super sympathische Person.
Klar.
Und dann passiert eben, dass die Aliens angreifen. Und er scheint der einzige super krasse Datenanalytiker zu sein, dem es dann gelingt, nur mit der Kraft des Internets und seines Desktops.
Okay, jetzt red mal das du. Pst. Jetzt, ja. Okay. Ich bin schon hooked. Ich mag solche Filme auch sehr gerne. Ich muss da immer an die eine Folge von Modern Family denken, die ja dafür auch einen Preis bekommen hat, weil alles nur eben auf dem Bildschirm von der einen Mutter spielt. Ja, das finde ich sehr spannend.
Das habe ich noch gar nicht gesagt.
Nein, okay, was kommt jetzt?
Das Beste kommt jetzt noch. Pass auf, Quizfrage, meine Liebe. Es wird nicht die letzte Quizfrage sein, die du heute beantworten musst. Das kann ich dir schon mal sagen. Was glaubst du, wer ist die Idealbesetzung für die Rolle des Super-Daten-Sicherheits-Heinis? Wen siehst du da?
Den man sowieso nie sieht. Ah, doch wahrscheinlich in so Profilfotos und vielleicht in der Kamera. Weil er ruft jemanden an vielleicht. Die Idealbesetzung. Ist er jung oder alt?
Eher alt. Also jetzt nicht greis, aber schon. Ich würde sagen, der ist so 50, vielleicht sogar 60. Ich bin da gerade nicht gut, aber er ist ja älter.
Okay, also ist er so in der... Also richtig, gar nicht passend wäre sowas wie Richard Gere oder Russell Crowe. Tom Cruise ist nicht der Charakter, der hat ja schon Krieg der Welten schon gemacht. Hm? Kann ich noch einen Tipp haben?
Sein Sohn ist ebenfalls Schauspieler, aber aktuell nicht so erfolgreich wie er. Und sein Sohn spielte, glaube ich, unter anderem in, wie heißt es, irgendeinem von diesen Godzilla-Filmen mit und war auch. Und sein Sohn hat sogar seinen eigenen Vater in einem Biopic gespielt vor einigen Jahren.
Was?
Es ist ein Charakterdarsteller.
Also. Okay, es kann nicht Michael Douglas sein, weil er ist umgedreht und Kirk Douglas ist gerade gestorben. Jason Momoa, Sohn spielt irgendwo mit gerade. Oh Gott, okay, sag's mir.
Du musst dir wirklich verbildlichen, also das ist ein Typ mit Brille, der sitzt die ganze Zeit vorm Rechner und ist total krass im Hacking. Also das ist wirklich so, er möchte das neue Passwort von seiner Tochter rausfinden. Das heißt, er öffnet einen anderen Tab, tippt Passwortgenerator ein, sagt dann, jo, mach mal, ich brauche das Passwort von meiner Tochter und hat das dann sofort. Mhm. Also der richtig, richtig gut.
Richtig geiler. Also so wie du sagst, ist es jemand, der man eigentlich überhaupt nicht mit Hacken in Verbindung bringen würde. Also ich muss jetzt auch ein bisschen an Matthias Schweighöfer denken, weil der in Brick ja auch, aber das wird es ja wohl nicht sein. Nein, sag's mir es du, komm.
Es ist Ice Cube.
Ja, klar. Okay, Ice Cube. Ja, nehme ich. Aber hier in 21 Jump Street ist da ja auch so ein Gangsterboss-Hintergrund Vielwisser. Ist okay, nehme ich.
Nein, pass auf, du hast gesagt, er ist nicht der Ice Cube, den ich zum Beispiel auch total gerne gucke, wie zum Beispiel ich finde die Szene in 22 Jump Street so geil, wenn Jonah Hill mit seiner Tochter da irgendwie datet, die treffen sich so großartig. Und ich muss auch sagen, ey, ohne Witz, aber XXX2, wo er der Nachfahre von Vin Diesel ist, ist so geil, weil der mit einer Frostfresse da rumläuft, es ist super. Es ist so ein Guilty Pleasure Film von mir, wirklich großartig. Aber hier versucht er wirklich ernsthaft, der besorgten Vater zu mimen und das funktioniert halt einfach gar nicht. Aber er trägt Brille. Cool. Und wir wissen alle, Leute mit Brille kennen sich technisch voll aus.
Ja, okay, aber ich bin gekauft. Ich werde diesen Film mir angucken. Krieg der Welten, Desktop. Ist es Horror?
Nein. Also er heißt zum einen in Deutsch, auch in Deutschland, War of the World oder Worlds. Eva Longoria spielt auch noch mit und Clark Gregg, den kennt man als Agent Coulson aus den früheren Marvel-Filmen noch. Der Film hat auch eine Art Plot-Twist, die wir hier nicht verraten, aber so viel, er ist scheiße. Genau wie diese Fliege hier. Und der Film ist halt echt furchtbar. Also der ist wirklich nicht gut, aber der ist auf so eine Art und Weise misslungen, wo ich sage, ich habe mir das gerne angeguckt.
Okay, ja, reicht mir.
Okay.
Bin ich dabei. Finde ich richtig cool. Dann hänge ich einfach mal hinten dran. Also ich habe ja gesagt, ich habe 3 Filme gesehen, die ich gruselig fand. Together war einer davon. Und dann habe ich letztes Mal schon über The Autopsy of Jane Doe gesprochen.
Nein.
Okay, also ich habe, Überraschung, The Autopsy of Jane Doe gesehen.
Hey Schock, du hast mal erzählt, du wolltest dir The Autopsy of Jane Doe angucken. Hast du das mittlerweile getan?
Ich habe mir die Autopsy of Jane Doe angeguckt, tatsächlich. Und zwar natürlich, weil ich die Jungs vom Horror-Podcast haben den besprochen und da durfte ich dann mitgucken. Ich habe von dem Film noch nie gehört in meinem Leben vorher. Wusste nicht, dass er existiert. Einer der wenigen Filme mit Emil Hirsch, von dem habe ich immer ja, wie heißt der, Into the Woods oder Into the Unknown? To the Unknown, irgend sowas. Nur daher kenne ich den eigentlich.
Into the Wild. Into the Wild.
Ja, genau.
Ja.
Genau, da und dieser Rennfahrerfilm, dieser super poppige, also 2 Filme, die gegensätzlicher sein können, danke. Und er spielt ja hier in Autopsy of Jane Doe den Sohn von einem Gerichtsmediziner, wie heißen denn die Leute, die den Leichen aufschneiden?
Gerichtsmediziner. So würde ich es nennen, doch, ja.
Also, machen die das nur für das Gericht? Ja, das machen die nicht privat. Ja,
ich mache das nicht zum Spaß. Hey Harry, was hast du heute Abend vor? Du willst, hab die Leiche da, lass mal dran rumstimmen. Okay, cool.
Genau, also Emil Hirsch und sein Vater, Name leider vergessen vom Schauspieler, die exerzieren. Ryan Cox. Lexikon, wie immer. Die sind eben, machen die Autopsie einer Jane Doe. Jane Doe ist quasi der Name für eine Person, einer weiblichen Person, deren Name man nicht weiß, so wie bei uns.
Bei Max 7 gibt es ja auch John Doe zum Beispiel.
Genau. Wie ist denn das weibliche Pendant zu Max Mustermann?
War es nicht Monika Mustermann?
Irgendwie sowas, genau. Also Jane Doe und die macht eben diese Autopsie. Und bei der Autopsie, da ist so einiges mysteriös. Und keine Ahnung, zum Beispiel fängt die Leiche plötzlich an zu bluten, obwohl die schon ewig lang tot ist. Und das Ausgangssetting ist eigentlich richtig cool. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Film super gut ist, weil er schon sehr billig ist. Also er macht viele Jumpscares und er, wenn du nachguckst, wie kann ich meine Zuschauer erschrecken in einem Film, dann macht dieser Film einfach alles von A bis Z, aber deswegen fand ich es auch erschreckend. Also dunkle Gänge, eben Jumpscares, laute Geräusche dazu und den fand ich sehr, sehr gruselig. Also wenn Leute nicht unbedingt auf Qualität Wert legen und dieser Film ist nicht unbedingt scheiße, aber man merkt schon, dass man hier sehr eindeutig by the book manipuliert wird. Den habe ich noch gesehen. Ja, das war der zweite, den ich gruselig fand.
Okay, ich habe den mal gesehen, das weiß ich noch, aber es ist echt lange her und ich meine, ich rede mit dir da gleich drüber, wenn die Aufnahme weg ist, sonst brauchen wir Ärger, aber das ist der von dem André Orvedal, ne? Der dann später hier die letzte Vater Demeter auch gedreht hat, meine ich.
Ja.
Mhm. Genau.
Richtig, genau, korrekt.
Und da spielt auch, wie sehe ich gerade, Corey Hawkins mit, der bei dem NWA-Film auch mitgespielt hat. Also dem Film über die hier Gangster-Rapper-Banden. Ich habe keine Ahnung von Musik, merke ich gerade. Aber hier, wo Ice Cube, ist ja egal. Ich schweife ab, es tut mir leid.
Krass, ihr kriegt heute Tipps zu allen möglichen Genres auf jeden Fall mit. Bevor ich den letzten Horrorfilm nenne, mir fällt gerade noch ein Film, der richtig scheiße ist, so im angrenzend an dein War of the Worlds. Ich habe Movie 43 gesehen. Von dem habe ich auch noch nie vorher gehört. Wir hatten schon drüber geredet, du, aber ich finde es so faszinierend,
dass es diesen Film gibt. Den muss ich mir demnächst auch nochmal
angucken. Ja, also das für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Film, der besteht nur aus zusammengereihten Sketches, deren Prämisse ist, nimm eine super unangenehme Situation und pack sie in einen schlechten Sketch. Und dann das Ganze mit ungefähr 50 bekannten Schauspielern.
Ey, das ist halt so ein Film, wenn du nur sagst, wer den gedreht hat und wer da mitgemacht hat. Also als zum Beispiel Elizabeth Banks und die Ferrelli-Brüder und James Gunn haben da Episoden für gedreht. Dann hast du in der Besetzung Namen wie Emma Stone, Kieran Culkin, Richard Gere, Gerald Butler, Sean William Scott, Hugh Jackman, Kate Winslet, Halle Berry, Steve Merchant und. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Aber der Film ist schon echt heftig und ich wurde jetzt eingeladen, ähnlich wie du, bei den Bewegtbild-Banausen mitzumachen und da muss ich für die dann den nochmal gucken und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock, aber ich gehe für euch durch die Hölle.
Also das ist so ein Film, da dachte ich, habe im Vorhinein gehört, wie schlecht der sein soll und dafür dachte ich dann wieder, ach ja, also den, da kann man wenigstens drüber, er ist wenigstens kurzweilig, also was man muss schon ein bisschen schmunzeln, wenn man Hugh Jackman mit Hoden am Kinn sieht, oder? Also
durchaus, also da sind halt schon so Momente, zum Beispiel auch Jared Butler als Kobold oder so. Nur bei mir war es halt so, der Film kam so aus dem Nichts und dann gab es nur so erste Szenen und Bilder und da warst du erst mal baff und hä, was, die machen da alle mit? Und dann guckst du dir das halt an und dann warst du halt schon ein bisschen ernüchtert, was da jetzt genau auf
dich zukommt. Ja, es ist so ein Film, wo die Entstehungsgeschichte wahrscheinlich eine ganz eigene Faszination mitbringt, dass man halt da sitzt und sich fragt, wie haben die diese ganzen Stars bekommen? Und anscheinend haben sie es ja, die haben den Film ja über 4 Jahre gedreht und haben die Szenen dann wirklich einzeln und haben es halt durch Connections hingekriegt. Der eine kannte den, der andere kannte den und das ist einfach so gesehen faszinierend, den dann anzusehen. Ich sage nicht, dass der gut ist, aber es ist ein faszinierender Film. Wahrscheinlich so ähnlich wie War of the Worlds dann. Dann, pass auf, ich habe noch gesehen Mr. K, der heißt auf Deutsch Willkommen, um zu bleiben.
Ah, mit hier Crispin Glover, ne?
Ja, genau, mit Crispin Glover. Das ist ein skurriler Film, wo ein Zauberer in einem Hotel eincheckt und dann nicht mehr schafft, das Hotel zu verlassen. Und dann tauchen plötzlich da komische Figuren auf. Er geht in das Zimmer rein, das plötzlich, keine Ahnung, ein Opernraum ist. Dann geht er ins nächste rein und ist plötzlich Angestellter, um Eier zu öffnen in der Küche. Und versucht dann die Eieröffnungsleiter weiter hochzusteigen sozusagen. Also es ist ein sehr skurriler Film, aber wer solche Filme mag, dafür ist es schon ganz cool, so einen Film zu sehen. Also Willkommen, um zu bleiben. Das war so ein kleiner Film mit teilweise echt, denkt man, also die Inszenierung ist jetzt nicht so billig, wie es klingt. Da sind schon ein paar Set-Designs dabei, die etwas größer sind. Also war auch ganz interessant, so einen Film zu sehen. Und ich habe noch Twin Peaks, die Serie, jetzt tatsächlich zu Ende geguckt. Das war auch sehr interessant.
Ja, bei Twin Peaks bin ich eigentlich so gut wie raus, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß.
Ja, aber du kennst ja Lynch-Filme und du weißt ja, dass die manchmal, die bringen so eine ganz eigene Art von Horror mit. Und das war hier auch so. Das war so ganz weird. Und es gibt ja die bekannte Folge 8 in der dritten Staffel, die ist auch schon so, passt zum Thema skurril. Und da sind schon Momente dabei, wo du dich einfach ganz unbehaglich fühlst. Und das ist schon sehr faszinierend, wie Lynch das hinbekommt.
Zum Thema Unbehaglichkeit kann ich vielleicht auch einschieben. Einfach nur, weil ich Werbung für den Film machen möchte. Ende August kommt In die Sonne schauen in die deutschen Kinos. Guckt euch ihn bitte an. Das ist kein Horrorfilm, aber da gab es einige sehr unbehagliche Szenen. Für mich das Jahreshighlight. So, sorry, ich muss jedes
in
Mal
die Sonne
diesen Film
schauen,
mithaben.
Ja.
Ja.
Ja, zu Twin Peaks kannst du nicht sagen, okay. Deswegen müssen wir da auch nicht weiter drauf eingehen. Dann sage ich jetzt noch den letzten Film, damit wir direkt zu unserem Hauptfilm kommen können. Ich habe Ghostwatch gesehen. Kennst du den?
Das ist doch dieses britische Ding, ne?
Ja, genau.
Der, wo, ich glaube, aus den 80ern oder 90ern, ich bin mir gerade unsicher.
Aus den 90ern, 92.
Wo dann die BBC oder welcher Sender immer das ausgeschaltet hat, dann irgendwie so die Leute das so ein bisschen wie damals, als Orson Welles hier Krieg der Welten, da haben wir es wieder, irgendwie fürs Radio interpretiert hat. Das ist ein guter Vergleich. Im Fernsehen, ne, glaube ich.
Ja, genau. Also die BBC, die haben an Halloween eine Sendung ausgestrahlt, die wie echt wirkte, wo es, und die Ghostwatch, wo sie eben zu einem Haus gehen, das vermeintlich verflucht ist, und da eine Mutter mit ihren zwei Töchtern treffen. Und das Ganze wird halt dann zu einem Fake, also offensichtlich gibt es ja keine Geister, zu einem Fake-Geister. Exorzismus, aber es sind halt Geister in diesem Haus. Mhm. Die Leute haben halt gedacht, das wäre echt. Und die haben auch gesagt, ja, ruft an, haben eine Nummer eingeblendet unten in der Sendung, die man halt wirklich anrufen konnte. Und wenn man sich auch die Rezension durchliest zu dem Film, zu Ghostwatch, die meisten Leute sagen halt, Mann, wie geil muss es gewesen sein, das live mitbekommen zu haben. Und dieses Gefühl, dass du denkst, Moment, krass, passiert es gerade wirklich? Mhm. Weil das halt wirklich auch mit den Kameras, das sieht halt so aus wie eine normale Fernsehsendung und sind halt auch echte TV-Gestalten aus den 90ern in England tauchen halt da auf. Also Michael Parkinson, das ist der Moderator, und ein paar andere sind da auch sehr bekannt drin, und das ist schon sehr spannend. Und dann ist es teilweise halt so in die Richtung, wie heißt der Film, der auch nicht Supernatural?
Paranormal Activity.
Paranormal Activity, Mann, dankest du. Genau, also da geht so ein bisschen in die Richtung, dass du siehst dann halt, dann schneiden sie zwischen den Kameras hin und her und du guckst die ganze Zeit, ist da was passiert? Und es ist tatsächlich so, ich hoffe, das ist kein Spoiler, dass du den Geist, um den es geht, den sieht man, ich glaube, 8-mal oder so, ist der im Hintergrund, sieht man den irgendwo. Und das ist gar nicht relevant für die Story, aber wenn du den halt zufällig im Hintergrund siehst, dann erschreckt man sich halt.
So ein bisschen, wie bei Mike Flanagans Netflix-Serien und auch bei Longlegs.
Ja, genau.
Ne?
Genau, bei Longlegs siehst du ja den Teufel, ich glaube 11 oder 13 Mal, und bei Mike Flanagan ist ja so, bei Haunting on the House on the Hill, dass du im Hintergrund auch Geister sehen kannst. Die musst du nicht sehen für die Geschichte auch hier, aber du kannst sie eben entdecken und fragst dich so, Moment, war das gerade da? Habe ich das wirklich gesehen? Und das finde ich schon einen geilen Effekt. Und Ghostwatch, ich glaube, die kennen gar nicht so viele, also den fand ich auch richtig auch hier wieder unbehaglich und anspannend teilweise, und der ist auch ein Empfehlungsfilm auf jeden Fall.
Okay. Ich wage mal die Theorie, dass der Film, den wir jetzt besprechen werden, unser heutiger Hauptfilm, bei dir auch eine gewisse Anspannung verursacht hat. Denn es ist mal wieder soweit. Frau Schlogger hat sich die Mühe gegeben und hat ihre Sichtung aufgezeichnet. Und ein paar Sachen werdet ihr im Laufe des Podcasts hören. Ich war sehr gespannt, was du zu diesem Film sagst. Kurz zur Erklärung, das Thema war dieses Mal Horrorklassiker aus den 80er Jahren. Es stand zur Auswahl Tanz der Teufel aus dem Jahre 81, Poltergeist aus dem Jahre 82 und Predator aus dem Jahre 87. Das war wirklich das allererste Mal bei unserer Historie, dass ich wirklich keinen so richtigen Favoriten hatte, weil das alles drei sehr, sehr gute und auch sehr, sehr wichtige und bedeutende Horrorfilme sind. Nicht nur in ihrem Jahrzehnt, sondern allgemein. Und man kann sagen, Tanz der Teufel hat gewonnen, oder? War es knapp oder war es ein Kopf an Kopf Rennen?
Nee, es war schon eindeutig, dass Tanz der Teufel, also Evil Dead, gewonnen hat. Aber Poltergeist lag auch nicht so weit hinten. Tatsächlich. Also ich glaube, die meisten haben sich gegen Predator entschieden, weil es ihnen nicht horrormäßig genug war. Was ich schade finde, weil die Filme, die nicht gewinnen, da denke ich dann immer, ja, okay, dann kann ich die ja jetzt eigentlich gucken, weil ich dir die Klassiker ja gerne nachholen will. Jedenfalls bei Discord hat ja Poltergeist gewonnen, ne? Aber wir rechnen die Stimmen ja immer dann zusammen und es war trotzdem noch eindeutig, dass Tanz der Teufel dann gewonnen hat.
Was hast du im Vorfeld über Tanz der Teufel gewusst?
So, das wird jetzt spannend, weil ich hoffe, ich vermische nicht das, was ich jetzt seit dem Film weiß, mit dem, was ich vorher wusste. Ich glaube, ich wusste gar nichts. Hm. Ich wusste, ich glaube, mit dem Begriff Tanz der Teufel kann ich gar nichts anfangen, da wusste ich wirklich gar nichts, aber mit Evil Dead, da verbinde ich diese modernen Filme mit der Käsereibe mit. Und da war ich mir aber unsicher, ob das wirklich Evil Dead ist, also ob es die gleiche Reihe ist oder nicht. Und dadurch, dass wir hatten ja bei unserer letzten Bonusfolge, hattest du ja das Plakat von einem Evil Dead Film, wo die Mutter so ihre Kinder in der Hand hält und die Mutter ist besessen. Und ich finde das Motiv ganz schrecklich. Und ich finde auch die Vorstellung mit dieser Käsereibe ganz schrecklich. Und meine Angst, dass diese Evil Dead Filme dann mit dem Tanz der Teufel zu tun haben, haben mir auch eine Angst vor Tanz der Teufel gegeben. Das ist das eine, dass ich so eine Ahnung hatte und dass es mit diesen Evil Dead Filmen zu tun hat, war mir aber unsicher. Und irgendwie hatte ich ein Bild von ganz viel Blut vor Augen. Und du schickst mir immer so Beschreibungstexte, so einen Satz für meine Instagram-Leute zum Abstimmen. Und da hattest du geschrieben zu Tanz der Teufel, der Cabin in the Woods vor Cabin in the Woods. Und da hatte ich dann natürlich ein Bild von einer Hütte im Wald vor mir und habe das dann mit diesem Blutbild vermischt. Und da muss ich sagen, ich habe Braindead nie gesehen, aber ich kann, irgendwie habe ich diese Szene, wie im Keller Leute gemesselt werden. Und da war ich mir dann unsicher, habe ich wirklich Braindead gesehen oder ist das eine Szene aus Evil Dead? Also um es kurz zu machen, eigentlich wusste ich überhaupt gar nichts über diesen Film, hatte nur so Ahnungen. Ja.
Ja. Ich muss mal kurz wieder eine Anekdote rausholen. Ich habe damals den ersten Tanz der Teufel, der damals, als ich ihn geguckt habe, noch beschlagnahmt war, wegen Gewaltverherrlichung.
Hast du mit 18 gesehen, an deinem 18. Geburtstag?
Nein. Also ich war auf jeden Fall schon 18 und ich habe mir den halt ausgeliehen aus der Bibliothek und mit einem Freund gesehen. Und es könnte auch sein, dass ich da 18 und 19 gewesen bin. Und ich war halt echt selten so nervös und aufgeregt wie vor diesem Film, weil dieser Film, im Windschatten von diesem Film kam halt allerlei Geschichten, der schlimmste Film aller Zeiten, nach dem Motto, wer da wegguckt, ist einfach der totale Schwachmat und so gerade mit 18 ist ja noch so in so einer spätpubertären Phase und dann will man ja trotzdem cool wirken, ne? Und ich war wirklich selten in meinem Leben vorne oder auch während einer Filmsichtung so angespannt, wie beim ersten Tanz der Teufel. Und ich hatte den ersten und den zweiten Teil ausgeliehen. Zum zweiten Teil kann ich gleich gerne noch was sagen. Und ich weiß noch, der Film hat angefangen und es war auf DVD und die Qualität war richtig mies. Wie sich später herausstellte, war es einfach die normale Qualität dieses Films. Und was ich nie vergessen werde, also ich habe den wirklich gerade eben ganz frisch nochmal nachgeholt, also ungefähr so eine halbe Stunde, bevor wir uns hier getroffen haben, online, habe ich den Film beendet, zum, ich glaube, vierten und fünften Mal. Aber was ich nie vergessen werde bei der Erstsichtung, dass der gleich so beginnt und mir gleich so ein flaues Magengefühl hat, alleine, wie er den Ton einsetzt. Denn das Einzige, was wir hören, während die Gruppe von Freunden mit ihrem Auto da in den Wald reinfährt, ist ja nur dieses Pochen von dieser Bank, die immer so gegen das Holz der Hütte so donnert. Und irgendwie weiß ich noch, dass ich das ausgerechnet hatte, dass ich wirklich da saß und wirklich so ein bisschen in mich reingepanikt habe, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie Angst habe oder mich hier falsch benehme, was soll das denn? Ich meine, ich habe es dann doch ohne Probleme geschafft, den zu gucken, aber ich weiß, dass ich den damals, wie auch heute, sehr effektiv fand.
Ja, stimmt. Ich hatte so, als man so die Kamera, die fährt ja so durch den Waldboden, während unsere Freunde mit dem Auto durch den Wald fahren. Also die hat schon so einen eigenen Charakter. Das fand ich schon auch ein bisschen gruselig, weil man ja nicht wusste, was ist das für ein Wesen, was sich da gerade so durch den Wald schleicht. Weißt du noch, wir haben doch Martin liest den Koran besprochen. Ein sehr guter deutscher Film, den nicht so viele Leute kennen. Und da ist die Kamera teilweise auch, hat so einen eigenen Charakter, dass du dich fragst, wer ist gerade diese Kamera? Warum ist sie nicht neutral? Und daran musste ich hier bei Evil Dead auch denken, dass der direkt damit anfängt, dass irgendwas durch den Wald so fährt.
Ja, also die Kamera bei Tanz der Teufel ist schon so ein Signature-Move, wie es so schön heißt. Also es ist so ein Trademark der Reihe auf jeden Fall. Sie haben das hinbekommen, indem sie einfach eine Kamera auf dem Brett geschnallt haben und dann zu Fuß oder mit dem Moped dann durch den Wald gedüst sind. und das, was ich halt in dem Film, das kann ich jetzt schon sagen, wirklich toll finde, ist, du merkst halt, dass die kein Geld hatten. Und du merkst auch, dass es ein Debütfilm ist. Aber da stecken halt wirklich richtig tolle Ideen drin, was die Inszenierung angeht. Aber bevor wir jetzt wieder hier ausholen, vielleicht, liebe Stocker, kannst du die werte Hörerschaft eben kurz abholen und mal ganz grob zusammenfassen, worum geht's eigentlich?
Also die Story, die passt ja eigentlich fast, kann man in ja eigentlich Necronomicon.
Nee, wer ist das?
Necronomicon? Necronomicon? Genau.
Necronomicon, so heißt das Ding. Der also Bierdeckel des Teufels.
Fünf Freunde, oder sind sechs? Fahren in eine Hütte im Wald.
Und Timmy der
Hund. Mädels. Und Timmy der Hund?
Kennt das nicht?
Nein, da ist kein Hund dabei. Ach so, TKKG. Nein, ach, okay.
TKKG, ach, okay, sorry. Ja.
Drei Mädels und zwei Jungs fahren in eine Hütte im Wald. Und da die Hütte ist schon überhaupt nicht einladend, aber die finden es trotzdem geil da. Und finden dann ein Buch, was schon nicht so schön aussieht. Und dann beginnen plötzlich gruselige Dinge. Also sie werden nacheinander besessen, um es kurz zu machen. Ja.
Tanz der Teufel ist auf jeden Fall der Beweis, dass die alte Phrase Never judge a book by its cover nicht immer stimmt. Denn wenn du das Buch siehst, denkst du so, nett, aber gut, ja. Aus dem Jahre 1981, ich glaube, der bekannteste Darsteller ist Bruce Campbell, der hier quasi eine Warnung noch, Leute, also nur für alle, die es nicht wissen, bevor ich es jetzt vergesse. Jetzt werden wir spoilern. Wir werden hier wirklich alles durchspoilern. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ist jetzt die Möglichkeit, hier zu pausieren und sich den nachzuholen. Ich meine, den gibt's gerade auch bei Netflix so seit einiger Zeit. Ihr könnt ihn auch ganz normal mittlerweile kaufen. Der ist von der FSK freigegeben ab 16 uncut mittlerweile. Also ihr kriegt den relativ einfach. Ne? Gut, also hier mal so Warnung. Okay, also Bruce Campbell ist sowas wie das Final Girl dieses Films oder der Final Boy, also der einzige Überlebende und hat dadurch auch so seine Karriere angefangen. Wer aber auch seine Karriere angefangen hat mit Tanz der Teufel oder wie im Original heißt The Evil Dead, ist ein gewisser Sam Raimi und ich finde das immer so toll, wenn Regisseure, Regisseurinnen so mit so Horrorfilmen anfangen, die eher belächelt werden oder sogar durch die Zensur totgeschwiegen werden und dann es aber trotzdem schaffen, so den Weg nach Hollywood zu gehen und teilweise richtig große Projekte zu machen, wie zum Beispiel Peter Jackson und Herr der Ringe oder halt eben Sam Raimi, der mit seinen Spider-Man-Filmen erheblich dazu beigetragen hat, dass Superhelden-Kino ja bis heute ultra populär ist.
Ja, daher kann ich den Namen auch nur.
Okay. Ich dachte, es kommt so ein Vortrag von Schlocker nach dem Motto, ja, aber du darfst nicht vergessen, dass der Sam Raimi hat ja auch einen tollen Thriller gedreht hier, ein einfacher Plan und so. Okay.
Du kennst mich doch. Ich, also für Hintergrundwissen zu Filmdingen, da bin ich nicht die Richtige. Ich kann einfach nur dumm daher schwätzen.
Okay,
das ist mein Job.
Soll ich schon mal ein paar Hintergrundwissen droppen hier? Wie so ein OG.
Möchtest du jetzt schon?
Ich sag mal so, ich habe mir viel rausgeschrieben und es ist nicht alles. Und Leute, wenn ihr noch was wisst oder ich irgendwas falsch sage, denn das Internet lügt halt manchmal auch, dann ab damit in die Kommentare. Aber ich kann dir sagen, dass das Ganze ein Vorläuferfilm hat, nämlich Within the Woods. Das war ein Kurzfilm, den halt Sam Raimi gedreht hat, 78, also 3 Jahre vorher. Und den haben sie halt gedreht, auch wieder mit Bruce Campbell, in der Hauptrolle, einfach um Geld zu bekommen. Also zu sagen, pass auf, das wollen wir drehen, gibt uns Geld. Und dann haben sie dann auch über Umwege das Geld bekommen. Es waren 350.000 US-Dollar. Das inflationsmäßig wären das heute um die 1,2 Millionen. Also schon eine gute Summe, aber um ehrlich zu sein, auch recht wenig, um einen Film zu drehen. Und das Gute war aber, dass sie schon einen sehr aktiven Freundeskreis hatten, der sie sehr unterstützt hat bei der Entstehung dieses Films. Und sie haben diesen Film tatsächlich innerhalb von 12 Wochen im Winter gedreht, in einer wirklich existenten Cabin, also in einer Hütte im Wald. Und du kannst dir, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie kalt es ist im Winter im Wald, wenn du 12 Wochen lang drehst. Es war wohl so kalt, dass teilweise das Kunstblut festgefroren ist an den Darstellern.
Krass, okay. Das ist irgendwie, zieht sich durch die Filme in unserer SMS-Historie durch, dass die immer in der falschen Jahreszeit gedreht werden, als das, was man eigentlich sieht. Da hatten wir es ja neulich erst von.
Es heißt nun mal The Evil Dead und nicht The Evil Summer. Ne? Das ist leider so. Also das. Ne? Und die haben wirklich Einsatz gezeigt, muss man sagen. Also diese Hütte existiert wohl echt und die scheint es wohl noch zu geben. Also sie waren wohl mal eine lange Zeit dann so eine Art Wallfahrtsort für so Horrorfans. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Aber sie haben wirklich auch Engagement gezeigt, weil zum Beispiel es gibt ja wirklich in dem Film einen Keller in dieser Hütte. Aber die Hütte, die echte Hütte, wo sie gedreht haben, hatte gar keinen Keller. Also haben sie halt einfach sich einen gebaut und haben da irgendwie 8 Meter oder 8 Meter ist jetzt ein bisschen viel, aber 2-3 Meter einfach runtergebuddelt, damit das so aussieht, als wäre das ein Keller. Sie haben teilweise auch bei Sam Raimis Eltern in der Garage gedreht. und da war jeder für jeden, für alles zuständig. Und es gibt ja auch ein paar Szenen, wo die Leute durch die Gegend fliegen und du kannst dir ungefähr vorstellen, dass die für Stuntmen auch kein Geld hatten für besondere Sicherheitsvorrichtungen. Und das ging sogar so weit, dass wenn da halt Glas zu Bruch geht in dem Film, ist das kein Sicherheitsglas, es ist halt echtes Glas. Und was ich auch irgendwie echt gruselig finde, ist, dass diese Dämonen, die wir dann später zu sehen bekommen, die haben ja so weiße Augen und das waren Kontaktlinsen, die sie sich anfertigen lassen haben beim Optiker. Und das Problem war aber, wenn du die getragen hast, warst du so gut wie blind. Das heißt, in jeder Szene, in der ein Dämon irgendwie einem normalen Menschen ans Leder will, musste der Darsteller oder die Darstellerin gucken, so, wo ist er ungefähr?
Ja, geil. An irgendwas erinnert mich das. War das nicht bei den Teletubbies auch so, dass die Schauspieler, die Teletubbies gespielt haben, auch überhaupt gar nichts gesehen haben in ihren Kostümen? Nee, das war bei den Dinos. Die Dinos, die Kostüme, die Schauspieler in den Dinos haben überhaupt gar nichts gesehen.
Das mit den Dinos wusste ich jetzt nicht tatsächlich, aber es macht ja Sinn. Also wer die Dinos kennt, der weiß halt, dass wie soll man auch was gesehen haben drin. Ne? Aber man muss halt sagen, der Unterschied ist, die Dinos war halt eine große Disney-Produktion fürs Fernsehen und das war halt ein Film, den ein paar Freunde gedreht haben und gehofft haben, dass sie halt erfolgreich damit sind, was sie ja dann letztlich auch waren.
Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht vorher, dass das so eine Low-Budget-Produktion war. Das fand ich auch sehr interessant. Und mir ging es auch so, dass als der Film dann losging und ich Bruce Campbell gesehen habe, erstmal war ich irritiert von der Monobraue, die hat mich abgelenkt. Und dann dachte ich so, den kenne ich doch. Und als sie dann ihn dauernd Ash genannt haben, dachte ich, Moment, ist das der Ash aus Ash versus Evil oder so? Und den Namen der Serie kannte ich halt, auch dass ich, obwohl ich es nie gesehen habe, aber nur dadurch, durch diesen kleinen Fetzen Info, wusste ich dann, dass Ash überleben wird, weil sonst könnte es die Serie ja nicht geben. Ja, also der Ash, dachte ich dann, das ist also der Ash, nicht der Pokémon-Ash, sondern der Toten-Ash.
Der auch einiges ertragen muss in dem Film, aber jede Figur muss einiges ertragen. Es fängt ja damit an, dass sie in die Hütte kommen und dann finden sie halt, wie du schon gesagt hast, dieses Buch und auch eine Tonaufzeichnung. Und wer ist das von den drei Damen? Die hört ja dann auch, also die zeichnet sowas vorher und dann wird ihre Hand von irgendwas besessen und dann zeichnet sie halt so grob dieses Buch und dann hört sie halt von draußen halt diese Stimmen und dann folgt sie diesen Stimmen, ja. Und ich kürze das mal eben ein bisschen ab mit einer Szene, die nicht unumstritten ist. Und zwar geht sie dann raus in den Wald und ja, hättest du jemals gedacht, dass du mal einen Film siehst, wo man sieht, wie ein Mensch von einem Baum vergewaltigt wird?
Als ich es dann gesehen habe, dachte ich, davon habe ich doch schon mal gehört. Aber ich wusste ja, wie gesagt, nicht, dass es in diesem Film hier ist. Und war dann fasziniert und habe dann auch drüber nachgedacht, weil es sind ja offensichtlich keine CGI-Effekte, sondern da hat einfach jemand Wurzeln um ein Bein gewickelt und dann rückwärts abgezogen und dann rückwärts abgespielt oder so. Und es hatte so einen Charme auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite fand ich das dann viel gruseliger, weil es in irgendeiner Art echter gewirkt hat, als es ein CGI-Effekt getan hat. Und ich finde, als Frau konnte ich mich da schon, also ich konnte irgendwie abstrahieren von, was sehe ich hier eigentlich Bescheuertes zu, wenn mir das passieren würde, das wäre ganz schön scheiße. Also fand ich schon unangenehm auch.
Ja, ich finde es halt, wie soll ich sagen, ein bisschen, die Darstellerin wusste halt davon nichts. Also, die hat das gedreht, aber in der Postproduktion wurde das quasi erst zu einer Vergewaltigung. Also für sie war das so, dass der Baum sie halt quasi fesselt, aber nicht, dass er sie penetriert.
Ja, dieses Penetrieren, das ist ja auch gar nicht so eindeutig. Das ist ja so ein Stamm oder ein Ast, der gar nicht so eindeutig sie penetriert. Also ich finde, man könnte es auch anders lesen, aber dadurch, dass sich ja alle einig sind anscheinend, dass da jemand von einem Baum vergewaltigt wird, ich finde, so eindeutig ist es dann doch auch gar nicht, oder?
Ich finde es schon, also ich habe das immer so als wirklich als Vergewaltigung verstanden. Also das, so wie es inszeniert war und wie sie auch halt, also ich meine, dieser Baum fesselt ihre Beine und dann zieht ihr die Beine so auseinander und dann geht halt diese Ranke da so in diese eine Richtung, also One-Way-Ticket quasi. Deswegen war das für mich immer klar, dass es eine Vergewaltigung ist. Ich meine, ich bin echt kein Fan von sexualisierter Gewalt in Filmen. Also ich finde das oft oder meistens immer ein bisschen scheiße. Und Sam Raimi selbst hat mittlerweile gesagt, dass er die Szene so nicht mehr drehen würde. Sie ist halt unglaublich effektiv, finde ich, weil sie halt unglaublich gemein ist. Mir tut die arme Frau auch wirklich leid. Aber ich glaube wirklich, dass der Film das nicht gebraucht hätte. Was es aber halt ist, es ist halt ein Schockeffekt und sorgte mit dafür, dass halt der Film lange Zeit halt diesen exorbitanten Ruf des Skandal-Horrorfilms innehatte.
Ja, die Szene ist ja auch ein bisschen anders als der Rest des Films. Das ist das einzige Mal, wo die Natur draußen irgendwie angreift. Der Rest ist ja dann tatsächlich von Dämonen in Menschengestalt in der Hütte dann irgendwie. Oder man könnte sagen, dass der Baum, der einmal durchs Fenster so geschmissen wird und stößt, vielleicht auch die angreifende Natur ist. Aber die Szene, die sticht schon ein bisschen heraus.
Und vor allem, was man auch sagen muss, im Laufe des Films gibt es ja noch diesen anderen, Scotty heißt er, glaube ich, der zweite Mann, der wird ja quasi
Scotty der Arsch.
Scotty der Arsch, der wird ja quasi, also offscreen halt von dem Wald quasi so weit verletzt, dass er stirbt. Und es ist halt schon, nicht seltsam, aber schon irgendwie eine Aussage, wenn du halt zeigst, wie eine Frau vom Wald vergewaltigt wird und der Mann aber einfach noch rausgeht und kommt dann blutig zurück. Jetzt mal wertfrei. Also ich finde den Film, also ich mag die Szene nicht sonderlich, ich verteufel sie auch nicht. Ich hatte tatsächlich auch vergessen, dass es sie gibt. Also ich war heute, als ich ihn geguckt habe, auch wieder so ein bisschen überrascht, weil ich die irgendwie nicht so abgespeichert habe. Es gab ganz viele Momente, an die konnte ich mich noch erinnern. Zum Beispiel das Blut, was in die Glühbirne, das ist auch ein schwieriges Wort, fließt. Oder die Transformation, wenn sie diese Kartenlese-Sachen macht und dann dreht sie sich so um oder so. Da waren schon einige Sachen dabei, die ich auch wirklich, wirklich scary fand, immer noch. Aber das mit dem Baum, ich weiß nicht, das habe ich verdrängt, sagen wir es mal so.
Das hat deine Psyche verdrängt, total, um dich zu schützen.
Ich bin ja so ein armer kleiner Kerl, ich halte das nicht aus. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, so was du im Vorfeld so gehört hast, aber was war so für dich der Moment, wo dir klar war, oha, ich glaube, das wird ein Film, bei dem ich öfters weggucken muss?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es fing an damit, wie jemandem ein Bleistift in die Ferse gerammt wird. Da musste ich schon weggucken. Und ich erinnere mich auf jeden Fall an eine spätere Szene, wo jemandem, und das kann ich mir nie gut angucken, wo jemandem die Augen ausgequetscht werden. Die ist viel später erst. Ich glaube, das ist, Ash macht das bei Scotty dann. Aber da war sowas, ne, da gucke ich auf jeden Fall weg. Das tue ich mir nicht an.
Okay, wollen wir mal was abspielen, was du uns aufgenommen hast für deine ersten Sichtung. Und das Schöne ist, für euch zur Information, die Werte Stoggy macht sich auch immer die Mühe und gibt diesen wunderschönen Audioaufnahmen auch immer schöne Namen. Diese Aufnahme hat sie genannt Bar, was macht ihr da? Wollen wir mal in Bar, was macht ihr da reinhören? Ja, ne?
Ach. Oh, was macht die da?
Ich finde ja, dass der Film, der ist ja nicht so lang. Ich glaube, der geht mit Abspann, glaube ich, mal so 80, 85 Minuten. Und ich finde, dass in den ersten 20 Minuten wird das alles so ein bisschen aufgebaut und dann halt so nach 20 Minuten kommt halt die von uns schon erwähnte Tree-Rape-Sequenz oder Szene. Und ich finde, dass er dann relativ zügig aber weitermacht. Und was ich wirklich geil an dem Film finde, sind diese ganzen weirden, surrealen Einstellungen. So Zoom-Cuts, dann hast du plötzlich so Großaufnahmen von Augen, dann ist alles plötzlich so ein bisschen schräg. Der Film hat es bei mir geschafft, auch wenn ich ihn schon kannte, aber so ein Gefühl zu evozieren, dass ich dachte, boah, ich finde das echt gerade alles unangenehm. Wie war das da bei dir?
Ich hatte eher irgendwann das Gefühl, als ich gecheckt habe, dass das hier ein Film ist mit wenig Budget, dass ich das Gefühl habe, da wollen Leute rumspielen, also auch mit der Kamera. Also du siehst ja auch mal, wie die Kamera so um Ash rumfährt oder so, also oben drüber. Oder die Szene mit dem Spiegel. Irgendwie war das alles, das hat mir eher Spaß gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, da sieht man, wie Leute was ausprobieren wollen. Das fand ich schön. Hat mich leider nicht gegruselt.
Okay, also ich muss sagen, ich fand den wirklich gruselig. Immer noch. Also ich bin da, bin ich heute die Schlogger unter uns?
Vielleicht, aber vielleicht wird bei dir auch die Erinnerung an damals so geweckt. Also du das weißt ja, Erinnerungen sind nicht nur die Erinnerung an das Ereignis selbst, sondern auch jedes Mal, wenn wir uns an das Erinnern erinnern. Ja, egal, zu kompliziert. Worüber reden wir eigentlich?
Ja, ich bin auch immer so ein gewissen Stress, weil ich weiß ja auch, dass das jetzt viele Leute hören, die auch mehr Horrorfan sind als ich. Und wenn die das hören, dass ich jetzt sowas sage, boah, ich finde Tatzertoffel echt gruselig, denke ich auch so, pfff, der Versager, wie kann man den alten Scheiß gruselig finden? Ich lach mich tot.
Genau, noch eine Anekdote. Ja. Als herauskam, dass Tanz der Teufel gewonnen hatte, habe ich das auch gepostet bei mir, habe geschrieben, okay, Tanz der Teufel hat gewonnen, ich habe ein bisschen Schiss. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben zu dem Film und ich sag's euch jetzt, Leute, Entschuldigung, dass ich nicht reagiert habe, weil ich wollte die Nachrichten natürlich nicht lesen, bevor ich den Film nicht gesehen habe. Und ich habe aber immer so hingeguckt, weil ich neugierig bin und habe bei manchen schon so gelesen, so in die Richtung von, der ist gar nicht mehr gruselig, sondern eher lustig. Mhm. Aber diesen Effekt hat er jetzt bei dir nichts. Du findest ihn immer noch gruselig. Oder kannst du den auch lustig finden?
Also er hat schon eine gewisse Komik, teilweise
also unfreiwillig.
Ja. Ich finde es aber immer noch beachtlich, was sie rausgeholt haben, aus den Möglichkeiten, die sie hatten. Und natürlich so ein paar Sachen, die sind schon lustig. Also gegen Ende, wenn diese Deadites heißen sie ja, diese Dämonen halt irgendwie schmelzen und irgendwie warum auch immer puppen die dann irgendwie Kartoffelpüree aus sich raus. Okay. ja, aber ich muss halt sagen, es ist halt, ich finde das beachtlich, ich finde es auch teilweise eklig und ich finde halt, dass der Raimi halt einfach sehr gut halt mit der Kamera spielt. Also ich war wirklich baff, wie gut der Film für mich funktioniert und wie er mit der Kamera umgeht. Diese Dynamik und dieses halt wirklich dieses Surreale teilweise, das fand ich ja richtig gut. Und das kann ich dir schon mal sagen, es gibt ja einen zweiten Teil und zu dem werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr sagen, aber der zweite Teil, den ich ja damals dann auch ausgeliehen hatte, da war ich zum Beispiel damals echt überrascht, weil der macht einfach nur Spaß. Also das ist wirklich ein witziger Film. Also das glaubt man gar nicht.
Das ist ein witziger Film?
Also der ist super witzig, wirklich.
Also es ist eine Komödie.
Ja, also für mich ist Evil Dead 2 oder wie in Deutschland haben, Tanz der Teufel 2, diesmal wird doch mehr getanzt, wirklich ein... Ich weiß sowieso nicht, warum der Tanz der Teufel heißt. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, als der 1984 in die Kinos kam in Deutschland oder ich glaube, oder kam er nur auf Video raus, ich weiß es gerade gar nicht, dass sich vielleicht ein paar Leute den angeguckt haben, weil ich dachte, ach guck mal, Tanz der Vampire war doch lustig. Mist, Tanz der Teufel. Weil Teufel gibt's ja nicht und getanzt wird jetzt auch nicht so richtig.
Ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass ich am Anfang überlegt hatte, heißt Tanz der Teufel, dass es um was Übernatürliches geht? Also der wirkliche Teufel oder Dämonen eben? Oder werden wir hier menschliche Teufel sehen? Also keine Ahnung, irgendwelche Hillbillies, die Leute foltern. Und ich weiß auch noch, dass ich dachte, hoffentlich ist es was Übernatürliches, weil da kann zwar mehr passieren, weil es übernatürlich, aber irgendwie finde ich es schlimmer, wenn wir, wie bei The Hills Have Eyes, echte, das sind auch keine echten Menschen, aber oder halt Mutanten, das sind ja halbwegs Menschen. Und irgendwie bin ich vielleicht verstört von Hills Have Eyes, aber dafür hätte ich mehr Angst gehabt, anstatt dass es nur in Anführungszeichen übernatürlich wird.
Aber hast du denn die Hills Have Eyes Anspielung entdeckt? Und nicht die Anspielung, aber das Easter Egg?
Ja, also es ist ja eindeutig, da hängt ein zerrissenes Plakat hinten im Keller und da steht dann Hills Have Eyes drauf. Ich war mehr abgelenkt von, du hast schon gesagt, es gab nicht so viel Geld für diesen Film, aber dieses Necronomicon von außen, man sieht ja schon, das ist Haut, das ist schon eklig, aber wie das innen drin, das sah aus wie, so sah mein College-Block während der Schule aus, also es sah so süß, so sympathisch, da habe ich wirklich, weil ich ja auch Zeichner bin, das war so der Moment, wo ich dachte, oh, da war nicht so viel Geld da bei diesem Buch, das haben die selber da irgendwie reingekritzelt.
Ja, also es ist schon, also es ist mir auch aufgefallen, wo ich dachte, okay, in den nachfolgenden Filmen hatten sie mehr Geld, das sieht man auch am Necromonicon, weil dann sind die Seiten, die man da sieht, wirklich, die sehen dann auch aus, als wäre es so aus Haut oder so und nicht nur der Einband, ne? Was ich noch kurz erwähnen möchte, hier Hills of Ice, das Poster, es ist so, ist der Anfang einer sehr schönen, ich möchte sagen, Freundschaft zwischen den Filmen von Wes Craven oder von Nightmare on Elm Street beziehungsweise und Evil Dead. Denn im ersten Nightmare on Elm Street sieht eine der Figuren Evil Dead im Fernsehen und im Evil Dead 2 sieht man in so einem Schuppen den Messerhandschuh von Freddy Krueger auch irgendwo rumhängen. Das finde ich noch ganz süß, muss ich sagen. Ja.
Ja.
Wollen wir mal den nächsten Einspieler machen?
Ja, Achtung, ich habe Licht angemacht. Ich bin jetzt geblendet. Ich bin jetzt auch ein. Wie heißen die Dämonen? Dead Eyes?
Dead Eyes, glaube ich, werden die genannt. Aber ich nenne sie immer Dämonen. Also wir können sie einfach Dämonen nennen und die Evil Dead Fans können uns dann gerne in den Kommentaren dann mitteilen, was sie davon halten, dass wir sie Dämonen nennen. ich möchte, also diesen Einspieler hast du sehr schön benannt. Das ist nämlich, glaube ich, das ist Schloggy in Horror so in komprimierter Form. Ja, einfach kompakt, drei Worte mit, ja, ich guck weg.
Nein. Okay, ich guck weg.
Dabei musst du auch gucken.
Ja, finde ich eklig. Die verschimmelt doch gerade bestimmt, oder?
Aber das ist so schön, guck doch hin. Und mit tollen Tricks.
Oh, okay, doch, da guck ich hin. Ugh. Das ist eklig. Oh, das ist super ekelhaft.
Dieser grüne Schleimtropfen.
Oh, komm, wow. Okay, das ist auch ein bisschen lustig. Was macht die denn da?
Das war auf jeden Fall am Ende des Films, wenn diese Deadites so nach und nach verschmelzen. Ja.
Ja, richtig. Da war ich wirklich so, als man sieht. Also ich hole mal ein bisschen aus. Ich finde ja die Story, ich hatte es schon erwähnt, die würde auf ein Blatt Papier passen, wahrscheinlich auf einen Bierdeckel drauf, auf den Bierdeckel des Teufels. Und die macht ja teilweise keinen Sinn. Also man hat ja diesen Todesdolch und man denkt, okay, den muss man benutzen, um die Toten zu besiegen. Okay, reicht nicht, dann muss man sie zerstückeln, um die Toten zu besiegen. Reicht aber irgendwie auch nicht wirklich, weil die Teile leben ja dann noch weiter. Und deswegen, da war ich so als alter Logikfaschist, dachte ich dann, okay, was ist denn, wie besiege ich die denn jetzt? Und am Ende, ich weiß jetzt deswegen gar nicht mehr, wie sie dann eigentlich besiegt werden. Und da merkt man ja, aus irgendeinem Grund hat Ash es jetzt geschafft, dass die jetzt besiegt sind und dann sieht man, dass die so anfangen zu verwesen oder was auch immer. Und sowas kann ich gar nicht haben. Hat es ja schon öfter erwähnt, wenn man sieht, wie was Lebendiges tot wird. Und deswegen habe ich da schon prophylaktisch weggeguckt. Und dann meinte Wolf ja neben mir, ach, guck doch hin, das ist so schön. Und dann musste ich hingucken und das ist ja wirklich schön, weil es ist so wie bei Hellraiser, dieser Trick, wie sich die Leiche in dem Raum langsam aufbaut. Also es ist jetzt handwerklich nicht ganz das gleiche Niveau, aber es ist trotzdem so schön zu sehen, wie sie mit Stop-Motion und mit irgendwelchen, wie auch immer sie die Props gemacht haben, da dieses Zerfallen von den Toten oder den Deadites dann zeigen. Und man merkt ja auch, dass ich hingeguckt habe und gleichzeitig fasziniert war vom Handwerk, es gleichzeitig eklig fand, weil ich glaube, da sieht man dann, wie jemand zum Totenkopf wird und der Totenkopf zerbröselt auch so, das finde ich eklig.
Ja, und vielleicht zerplatzt und spratzt irgendwie alles und ja, da kommen so viele Körperflüssigkeiten, wo ich nicht mehr wusste, dass sie existieren zum Vorschein. Ja. Das ist schon echt heftig.
Genau, der Kartoffelbrei. Aber dann fangen sie eben auch an, so komisch lange Zungen zu haben. Und das war dieses...
Was ich aber total geil finde, ist, wenn die halt so zerfallen und dann so kommen aus dem Körper noch diese Arme raus und
ja, das ist halt echt so riesige, ja. Das sind doch die Dämonenarme, als wären sie eigentlich nur Handpuppen von irgendwelchen übernatürlichen Teufeln oder so wie am Ende von Cabin in the Woods, wo dieser riesige Fuß kommt, genau. Und das waren quasi so groß sind die nicht in Evil Dead, aber dass du so große Hände in den Dämonen hattest, in ehemals Menschen, die quasi gesteuert haben.
Aber jetzt, das war eine coole Idee. Jetzt, wo du Cabin in the Woods erwähnt, das ist auch interessant. Also du kanntest Cabin in the Woods, den Film, ne?
Ja.
Und du hast ja schon erwähnt, wie ich den Film beworben habe für die Abstimmung bei dir auf Instagram. Hat dich das vielleicht ein bisschen in eine Richtung gelockt, dass du dachtest, okay, vielleicht ist das ähnlich wie Cabin in the Woods so ein bisschen Meta? Oder hat das nichts bei dir bewirkt? Weil ich kenne Leute, die halt wirklich Cabin in the Woods gesehen haben und erst dann halt Hans der Teufel gesehen haben und waren dann schon ein bisschen enttäuscht, weil das ja schon ein bisschen was anderes ist. Weil Cabin in the Woods ist natürlich, wie ich schon sagte, Meta-Kommentar und Meta-Horror und auch, man kann sagen, eine Genresatire, wenn man so will. Und das ist ja Evil Dead jetzt nicht. Also der nimmt sich nicht unbedingt ernst, aber Der ist jetzt nicht darauf aus, die jetzt irgendwie so clever zu sagen, guck mal hier, ein Meta-Anspielung, ein Meta-Kommentar, ob das und das und das. Das ist ja wirklich, der ist ja wirklich gemacht worden, um dich zu unterhalten und halt eben dich halt auch zu fürchten, dich zu erschrecken.
Nein, ich habe überhaupt nichts Metamäßiges erwartet. Allein von der Erstehungsgeschichte, dem Erstehungsjahr und dass es ein Klassiker ist, dachte ich wirklich, das ist einfach ein straighter Horrorfilm. Und die Ähnlichkeit ist ja, dass sie eben im Keller dieses Necronomicon finden. Und bei Cabin in the Woods ist ja die Anspielung, dass wir hier so klassische Teenager-Rollen haben. Wir haben die Jungfrau, wir haben den Narr, wir haben den Sportler, der sich über alles lustig macht. Die gehen dann in den Keller und da sind ja ganz viele Anspielungen auf ganz viele Horrorfilme. Du siehst einen Hellraiser-Würfel, du siehst keine Ahnung was. Und da ist eben auch ein Necronomicon, also ein Totenbuch, Buch der Toten, Buch des Teufels, was auch immer. Und da habe ich dann eher gedacht bei Evil Dead, ach, da kommt's her, so ein bisschen. Also nicht, es ist Meta, sondern jetzt sehe ich die Wurzel des Films.
Ich weiß, dass du die Antwort, die jetzt kommt, oder die Frage, die jetzt kommt, mit der Antwort nein, relativ schnell beantworten kannst. Aber ich frage trotzdem, wusstest du, dass Tanz der Teufel quasi auch nicht nur der Karrierestart für Bruce Campbell und Sam Raimi war, sondern auch für ein, ich möchte sagen, meisterhaftes Regie-Duo, die schon, glaube ich, mehrere Oscars bekommen haben und einen meiner absoluten Lieblingsfilme inszeniert haben? Wusstest du das? Sag einfach nein.
Ja, natürlich wusste ich,
okay,
dass du.
Verdammt.
Ganz klar.
Ah.
Ich weiß, dass das Axel Schwerebröt und Clara Tiefenbrack sind, die dein Lieblingsfilm Der Wind weht durch den Mountain, Bareback Mountain, ist.
Der Wind weht durch den Bareback Mountain, das ist in der Tat wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Das hast du sehr richtig erkannt. Ich bin Chapeau, dass ich den gezweifelt habe. Böse hast du. Niemals an Stocker zweifelt. Niemals. Nein, beim Film mitgearbeitet im Schnitt haben ein Bruderpaar, nämlich die Brüder Joel und Ethan Coen, ihres Zeichens unter anderem Regisseure von The Big Lebowski, und die haben tatsächlich da ihre Karriere quasi angefangen, und die haben ähnlich auch wie Sam Raimi auch einen Kurzfilm gedreht, um damit Geld zu sammeln für ihren Kinodebüt Blood Simple. Und man kann, wenn man so will, sagen, dass ohne Tanz der Teufel es vermutlich auch die Karriere der Coen-Brüder nicht gegeben hat, wobei das jetzt ein bisschen arg weit hergeholt, aber es klingt einfach besser.
Und ja, Stu stellt heute Thesen auf.
Ich weiß. Und was auch sehr schön ist, ist, dass Sam Raimi und die Coen-Brüder auch immer wieder zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel mit das Crossing von den Coen-Brüdern hat Sam Raimi einen Gastauftritt. In Darkman von Sam Raimi gibt es eine Szene, in der die Coen-Brüder auch kurz zu sehen sind. Das ist irgendwie ganz schön, weil wenn man an Tanz der Teufel denkt, denkt man ja so an einen bösen Film, ja, der ja auch unsere Jugend irgendwie beeinträchtigt hat und dafür alles Schlimme und Böse dieser Welt gesorgt hat. Und dann haben da aber Leute mitgemacht, die halt mehrere Oscars gewonnen haben, die halt eben so Sachen gedreht haben wie No Country for Old Men oder jetzt zuletzt The Tragedy of Macbeth. Und das ist immer sehr schön, das zeigt mal wieder, wie facettenreich so eine Filmwelt halt auch sein kann.
Wie alt waren die denn alle da, als die den Film gemacht haben? Weißt du das?
Ich glaube, ich weiß es gerade nicht so, aber ich würde schätzen, die waren allerhöchstens Mitte 20, allerhöchstens. Ich kann mal kurz hier live dabei googeln, welches Jahrgang Sam Raimi ist.
Was habe ich bis 25 geleistet? Die drehen da irgendwelche krassen Horrorfilme, die bahnbrechend, wurzellegend sind. Und ich habe mir den größten Popel meines Lebens aus der Nase geholt, mit 24 wahrscheinlich,
ja,
keine Ahnung.
Ja, er war 23, als der Film rauskam, Sam Raimi.
Das ist schon krass.
Und ich bin jetzt 42, habe weniger erreicht als andere Leute mit 16.
Mit 23 ist das Gehirn noch nicht mal voll entwickelt. Also die rationale Fähigkeit der, ich glaube, es ist der Frontallappen.
Was ich halt aber
auch so, bin ja die Seitfaktenfrau, die einfach random irgendwelchen Scheiß raushaut, der wahrscheinlich nicht mehr stimmt.
Ja. Und was ich halt auch immer so krass finde bei solchen Filmen ist, ich habe ja auch mal versucht, so in der Sturm- und Drang-Phase auch mal mit so einem billigen Camcorder einen Film zu drehen mit Freunden. Und das hat ganz gut funktioniert für einen Abend und danach war die Sache aber auch gegessen. Und alleine, dass du also die Energie hast, dich dahinter zu klemmen und das durchzuziehen und auch wirklich zu gucken, okay, wie mache ich das am besten, auch von der Logistik her. Ich finde, das ist schon echt krass. Also wirklich, ich finde das wirklich sehr beachtlich. Vor allem, und das darf man ja auch nicht vergessen, jetzt kommt der alte weiße Mann, das waren ja auch andere Zeiten, ne? Da hatte man ja kein Internet und so, ne? Das war ja noch was sehr ganz anderes. Und die eine Darstellerin, ich weiß gerade nicht welche, die ist, glaube ich, auch mit Bruce Campbell zusammen auf die Highschool gegangen. Und die haben das Casting für den Film auch in ihrem Wohnzimmer abgehalten. Also wo man dann wahrscheinlich auch dachte, so, okay, weird, warum sind wir hier in einem Wohnzimmer? Okay, aber okay. Das war ein Freundschaftsprojekt quasi. Und man, natürlich sieht man dem Film an, dass er nicht teuer war, aber du merkst aber auch irgendwie die Leidenschaft. Und vor allem, du merkst halt eben auch die Energie, die reingeflossen ist, wie ich finde. Und auch, dass da eine Vision hintergestanden hat. Wie gesagt, allein mit der Kamera. Ich liebe auch einfach diese Demon Cam, diese Shaky Cam, wenn die Kamera einfach so durch diesen Wald rast, weil irgendwie das ist gleich so was Unbehagliches. Und allein, dass du diese dämonische Macht, klar, du siehst halt diese Deadites, also das heißt, wenn sie, ich nenn's mal, besessen sind, dann siehst du sie. Aber irgendwie allein dieser Dämonenwind, nenne ich es mal. Ich finde das als Idee eigentlich ziemlich cool.
Also ich muss ja schon sagen, wie gesagt, ich habe schon 100 Mal gesagt, dass ich nicht wusste, dass die so wenig Geld haben und war am Anfang irritiert von den Effekten dann.
Da hatten die 30 Millionen Dollar und machen so einen Witz draus.
Ja, man sieht es ja vor allem, als die erste Hand dann ist, die besessen ist. Und es geht ja auch wahnsinnig schnell, dass die besessen sind. Also die gehen in die Hütte und dann sind die sofort besessen. Ja, okay, du hast gesagt 20 Minuten, aber gefühlt nach 30 Minuten oder 35 sind auch alle besessen, außer Ash. Und dann geht der Film ja eigentlich nur noch darum, dass Ash sich gegen seine ehemaligen Freunde wehren muss, die jetzt Dämonen sind. Also es ist eigentlich, Ash muss sich gegen Tote wehren, die eben, und nicht, wir haben eine Gruppe von Menschen, wo nach und nach jeder dann eben stirbt, wie es ja eigentlich eher, wie ich es zumindest kenne. Und das fand ich dann ganz interessant. Jedenfalls die Effekte, besonders beim Make-up von seiner Freundin. Ist es Cheryl oder ist es, die heißen ja so ähnlich.
Cheryl und Linda und Shelley. Und was ich krass finde, die eine, die sie in den Keller sperren, da ist halt total krass, dass sie halt besessen wird. Also es gibt, das ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn die halt dieses Kartenspiel machen, so, welche Karte ist es, rate, und sie weiß alles, und dann dreht sie sich so um, und dann hat sie halt diese Dämonenfratze. Und was mir jetzt wirklich das allererste Mal erst aufgefallen ist, ist, dass sie ja sich umdreht, Dämonenfratze, dann wird sie von Scotty mit einer Axt und ein paar Fußtritten in den Keller befördert, und sobald sie im Keller ist, sieht sie komplett anders aus, finde ich.
Ja.
Das ist
ja, da hat sie eine andere Maske, ja. Genau. Ja. Aber die Maske, die Ashs Freundin hat,
ja,
die ist ja nur geschminkt und die sitzt auch einfach nur da und kichert.
Aber es ist so gruselig. Also,
ja, aber da war ich so zwischen, ist es gruselig, weil sie die manchmal ja zwischendrin wieder normal wird? Und das fand ich dann schlimm. Was würde ich in der Situation machen? Aber auf der anderen Seite, man sieht in dem Film manchmal, dass manche Figuren einfach nur im Hintergrund stehen oder sitzen, obwohl vorne irgendwas Krasses passiert. Wo man denkt, warum steht der denn da? Warum macht der denn nichts? Oder warum sitzt die denn einfach nur da und macht nichts? Das ist da merkt man so ein kleines bisschen, dass vielleicht nicht die allerhöchste Regiekunst war, zumindest.
Man darf ja nicht vergessen, er war Anfang 20, hatte davor ein kurzes...
Ja, das wusste ich ja alles nicht beim Gucken.
Ja, schämlich. Ja. Schämlich, 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 schämlich.
Ich darf ja nicht. Ich mache das hier für dich, Stu.
Stimmt.
Für die Zuhörer.
Und ich mache für die Zuhörer jetzt Folgendes, nämlich einen weiteren Einspieler, den du genannt hast, bessere Urlaube.
Zerfetztes Bein, zerstochener Arm, vollgekotzt mit Blut. Also, hab schon bessere Urlaube gehabt.
Wenigstens ist immer was los.
Tut mir leid, ich habe leider den falschen Einspieler eingespielt, nämlich das war der Einspieler, den mir Schoggi vom letzten Cuxhaven-Urlaub geschickt hat. Tja.
Ja, das ist doch lustig. Also irgendwann dachte ich, die Prämisse vom Film ist nur noch, wie können wir Ash noch mehr Zeug ins Gesicht spritzen? Also er kriegt der kriegt Blut ins Gesicht, dann kriegt er weißes Dämonenmilchsaftzeug ins Gesicht, dann da nochmal Blut. Also der ist wirklich, der wird geschändet, der arme Junge.
Körperflüssigkeiten, da sind der Vater sie keine Grenzen gesetzt.
Ja, und diese Szene mit der Glühbirne, die du erwähnt hattest, da hatte ich das Gefühl, dass ich die auch schon gesehen habe. Also die Szene, wo er vor der, da ist, sieht man ja einen Filmprojektor, in dem dann, ich dachte, da kommt jetzt ein Film, gruseliger, kam aber nichts. Und er steht vorne dran, wird angestrahlt von dem Projektionslicht und durch die Glühbirne oder durch irgendwas anderes fließt dann halt von oben so Blut runter. Und da dachte ich, diesen Shot, den habe ich doch bestimmt schon ganz oft gesehen. Weiß nicht woher, aber was anderes, das Filmposter von Evil Dead, wo man so eine Frau sieht, die ihre Hand nach oben streckt und wird nach unten gezogen. Diese Szene, die kommt doch überhaupt nicht vor im Film, oder? Oder habe ich da geschlafen?
Die kommt überhaupt gar nicht vor. Das ist also wirklich ein Lügenposter, aber es ist halt effektiv. Ich glaube, dass dieses Poster mit dafür gesorgt hat, dass der Film halt so populär geworden ist, gerade in den 80ern. er war ja auch einer, also in Großbritannien war er einer von diesen Video-Nasties. Das hat ja auch so eine Debatte ausgelöst. Hier in Deutschland war er auch mit dafür verantwortlich. Es gibt diese wunderschöne Dokumentation vom ZDF, Mama, Papa, Zombie. Ich bin übrigens echt mal dafür, dass wir den hier in so einem kleinen Special mal besprechen. Das fand ich total interessant. Also wenn ihr das wollt, dass Schloggy und ich so als Special mal diesen Klassiker des ZDF-Dokumentationsjournalismus besprechen, in die Kommentare. Der Film hat eben durch das Poster natürlich Aufmerksamkeit generiert, weil das fällt halt auf, das Poster. Das ist martialisch, das ist böse, das ist so, weil ja auch aus dem Erdreich ja diese Hand auch kommt und die Frau so an der Kehle packt, so, das ist schon sehr, also ganz ehrlich, es wäre auch ein gutes Cover für ein Heavy Metal Album.
Ja, und ich glaube, gut ist auch, dass sie es so angeschrägt haben. Ja. Und das ist so goldener Schnittmäßig, meine ich, dass ein Großteil ist ja dieses Lila und das Bild oben ist, also dieser Lila, was der Erdreich darstellen soll. Und dann ist eben, dass es so angeschrägt ist und eben gar nicht so vollmotivig. Okay, das Wort gibt es nicht, aber ihr wisst, es ist nicht so im Zentrum vom.
Wir nehmen das einfach hin. Ja. Lieber Frau und Frau Duden, das ist jetzt bitte aufzunehmen. Stephen King war übrigens auch ein großer Fan des Films, hat den Film damals.
Stephen King ist ein Fan von jedem Film.
Ja, aber im Gegensatz zu sonst, wenn Stephen King sonst sagt, der Film ist gut, ist es meistens ein guter Zeichen dafür, dass der Film scheiße ist. Aber hier hat er halt recht. Und er hat gesagt damals, das ist einer der gruseligsten Filme, die er gesehen hat. Und ich glaube ihm das sogar, weil ich glaube, für Anfang der 80er und dann aus den USA war das schon krass. Ich meine, klar, in Italien gab es auch wirklich noch viel, viel krasseres Zeug, aber ich glaube so, gerade wenn du das nicht erwartest und denkst, okay, da sind gerade so ein paar Filmstudenten aus Michigan, die haben da irgendwie für 3,80 Euro irgendwie im Wald einen Film gedreht, ja, was soll da schon kommen, ist der halt auch sehr versiert umgesetzt. Was auch interessant ist, ist ja seine Historie in Deutschland. Er war ja lange Zeit beschlagnahmt, er ist seit 2017 deindiziert, sogar frei ab 16. Würdest du sagen, das ist eine gerechtfertigte Freigabe oder würdest du sagen, nee, im Schloggiland wäre das ein FSK 18?
Also mittlerweile sind die Effekte ja schon ein bisschen überholt. Deswegen würde ich sagen, das kann FSK 16 sein. Ich fand den ja auch nicht schlimm, weil er gruselig war, sondern weil ich ihn eklig fand. Und es kann aber auch sein, dass in den Szenen, in denen ich weggeguckt habe, dass die dann doch vielleicht ein FSK 18 noch rechtfertigen würden. Ja. Pass auf, was ich gerade gemacht habe. Der King, der Stephen King, der, wenn er den Film so gut fand, der hat nach dem Film 1982 erschien von ihm Die Leiche. Das ist eine Novelle, habe ich nicht gelesen, aber es würde mich interessieren, ob er dann den Evil Dead Film drin erwähnt, weil ich gerade von ihm ein Buch gelesen habe später und er scheint ja gern die Medien, die ihn da zum Zeitpunkt des Schreibens oder die ihn inspiriert haben, in dem Buch selbst auch zu erwähnen. Also in dem Buch später spricht er auf jeden Fall von Final Destination und Saw.
Okay, aber ist Die Leiche nicht die Kurzgeschichte, die zu Stand by Me wurde?
Das weiß ich nicht.
Gut.
Doch, du hast recht. Wird in Stand by Me vielleicht Evil Dead erwähnt? Sind wir hier was Großem auf der
Spur? Ich kenne nur den Film und im Film kann ich dir zu 100% sagen, kommt nichts Evil Dead vor. Weil es auch keinen Sinn macht, weil der Film ja auch 1950 spielt. Das ist also...
Ja,
ist ja nicht Jugendgeschichte, deswegen macht es, glaube ich, da keinen Sinn.
Ich recherchiere weiter. Detektivin Schlogger auf der Arbeit.
Bitte jetzt nicht recherchieren, liebe Schlogger, denn jetzt wirst du herausgefordert. Ich habe ja schon gesagt, ja, du wirst heute ein kleines Quiz machen müssen. Ich habe dir gerade eben eine Quizfrage gestellt, die hast du natürlich, wie nicht anders zu erwarten war, formidabel gelöst.
Coen-Brüder?
Definitiv. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Du hast heute einen Lauf, wirklich. Du hast heute einen Lauf, ich sag's dir. Es sind nur zwei Fragen. Und zwar, es wurde ja wirklich von den deutschen Verleihern diverse Schnittfassungen angefertigt für Tanz der Teufel, damit man den Film trotzdem halt noch irgendwie in den Handel bringen kann. Kleine Anekdote auch wieder dazu. Ein guter Freund von mir, der Andreas, hat sich den Film, bevor er deinitiiert wurde, mal im Saturn gekauft, weil es zu der Blu-ray, glaube ich, war es, oder DVD, egal, ein T-Shirt gab. Und das war eigentlich eine coole Sache. Er hat, glaube ich, 10 Euro ausgegeben und hatte so ein richtig cooles Tanz der Teufel-T-Shirt, also mit diesem bekannten Motiv, wo wir auch gerade geredet haben. Aber er wusste halt nicht, dass der Film da nur geschnitten drin liegt. Und dann war er dann doch ein bisschen überrascht, als er den Film geguckt hat. Und ihm ist dann auch aufgefallen, irgendwie macht das gerade keinen Sinn. Das wirkt gerade so ein bisschen so, als ob da was fehlt. Und ich möchte von dir jetzt wissen, ich habe zwei Fassungen mir rausgesucht. Wie viel wurde da rausgeschnitten. Und wir fangen mal an mit einer gekürzten FSK 18 DVD von Best Entertainment. Was glaubst du? Wie viel wurde aus dieser FSK 18 Fassung, sie ist so aus den Anfang der 2000er, ich glaube 2006, wie viel wurde da rausgeschnitten?
Also wie viel ist von den 85 Minuten noch übrig oder prozentual?
Einfach, was glaubst du? Einfach, wie viele Minuten fehlen da drin? Ich kann dir so viel sagen, die DVD geht uncut 81 Minuten und 44 Minuten.
Ui, aber dann, ach so, der Originalfilm geht uncut 81
Minuten. Man muss halt immer gucken, DVD, Blu-ray, da ist immer dieser Zeitunterschied wegen den Frames, deswegen, ne, aber uncut geht, in uncut in Anführungszeichen, also es kann sein, dass es da auch Fassungen gibt wegen irgendwelchen Frames, dass sie länger oder kürzer sind, aber hier ist die Uncut-Länge 81 Minuten und 44 Sekunden.
Okay, 2006 ist zwar schon fast 20 Jahre her, aber trotzdem waren wir doch noch nicht ganz so prüde. Aber dadurch, dass du mich so fragst, sage ich jetzt einfach mal 15 Minuten.
Nein, es waren knapp 51 Sekunden.
Oh.
Okay.
Okay.
Aber pass auf, jetzt kommt noch was. Und zwar, was glaubst du denn, wie lang oder wie viel fehlt denn in einer geschnittenen FSK 16-Fassung, die 2002 erschienen ist?
Okay, dann nehme ich jetzt die 15 Minuten.
Das ist fast richtig. Es sind 13 Minuten und 51 Sekunden.
Krass. Hatten wir das nicht bei Hitcher, dass da in der dass da in der Fernsehversion so krass viel rausgeschnitten wurde, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt?
Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass Tanz der Teufel das erste Mal im Fernsehen lief, erst nach der Deindizierung auf Tele 5. Der lief davor nie im Fernsehen. Aber ja, bei Hitcher, also ich bin. Also Frau Baumann, dass Sie das doch wissen, ich bin ein bisschen stolz auf Sie.
Wie lang war denn? Bei Hitcher sind doch auch irgendwie eine Viertelstunde ist da raus oder so. Also dass der Film wirklich viel kürzer ist.
Ja, bei der Hitcher fehlt ja, glaube ich, fast das komplette Ende, wo man sich denkt, so, da fehlt doch irgendwas. Der Film kann nicht zu Ende sein oder so. Also ja, da fehlte echt wirklich einiges. Ja, ja. Aber
guck mal, ich höre dir zu.
Ja, wirklich, aber ich habe das heute mal so ein bisschen also mehr so aus Neugier recherchiert, weil ich halt wusste, es gibt diverse Schnittfassungen. Aber ich finde es halt so krass, du hast einen FSK 18 geschnitten und da fiel knapp eine Minute. Aber der Vergleich von Uncut zu FSK 16 sind fast 14 Minuten. Das ist halt schon krass. Und wenn ihr euch mal den Schnittbericht anguckt bei schnittberichte.com, da fehlt ja wirklich alles. Also da fehlt das mit dem Baum, da fehlt so ziemlich jede Gewaltsituation. Der Film ist in dieser FSK 16-Fassung ist der gerade mal 61 Minuten lang. Also
den kann ich meinen Kindern zeigen quasi.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ja, also da wird sich bestimmt Stocker Junior freuen, wenn er dann zum 6., 7. oder 7. Geburtstag dann so hier, Sohnemann, bitte. Oh Mutter, eine alte FSK 16-Fassung von Tanz der Teufel. Wunderbar, ach das ist ja toll.
Genau, hast du dir doch gewünscht. Ja. Ist zwar nicht die Prio 1, aber Prio 3 ja. War es doch. Eine alte DVD von Tanz der Teufel. Ich mach doch den Bruce Campbell so gern.
Ah ja. Wollen wir nochmal einen Einspieler hören?
Oh, okay.
Ich habe noch drei übrig. Also du hast wirklich sehr viel produziert und Leute, ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe sie mir vorher nicht angehört. Ich wollte mal wissen, wie das so ist, so blind reinzugehen, vor allem, weil du mir ja auch so nett warst, um sie zu benennen. Deswegen.
Oh Gott, du musst sie doch vorher anhören. Ich weiß ja nicht, ob alle gut sind.
Ja. Das Problem haben wir jetzt aber. Ne, da müssen wir jetzt.
Ja, durch. Das ist wie bei Tanz der Teufel. Es ist vielleicht ein bisschen dilettantisch, aber es ist mit Herz gemacht.
So nämlich, genau so. Freut euch auf die Fortsetzung, da sind wir dann komplett lustig. Und im dritten Teil von Schocker mit Schlogger sind wir dann im Mittelalter unterwegs. Fans wissen, was ich meine. Gut.
Okay, krass.
Wir hören mal rein in I, lass den Armen, Punkt, Punkt, Punkt.
I, lass den armen Mann in Ruhe.
Das war eine sehr adäquate Beschreibung dieses Falls.
Ich weiß gar nicht mehr, welcher Mann da. Also wahrscheinlich der Ash oder der Scott. Aber der Scott, der verdient ja zu sterben. Der ist ja voll der Arsch in dem Film. Alles, was der macht, ist scheiße. Der so, ja, Ash, wieso willst du denn deine Freundin retten? Ja, mach mal. Also ist ja nicht meine Freundin. Kann mir doch scheißegal sein. So ist er drauf.
Ja, aber die Freundin ist ja auch so echt der Cockblocker gewesen, ganz ehrlich. Also wirklich. Weißt du, da geht sie mal kurz ein bisschen raus. Da ist mal, hat sie einen etwas schlimmeren Kontakt mit dem Baum und schon ist sie, was ja, ach nein. Das ist ja, geht ja gar nicht. Nein, nein.
Schon hysterisch, ja.
Pass auf, ich schieb noch mal noch einen hinterher. Und zwar zerquetschte Hand. Da weiß ich, was du damit meinst. Nämlich halt eben Überraschung, eine zerquetschte Hand.
Wach.
Das findest du eklig.
Ja,
zerquetscht. So eine Gummihand.
Ja, aber da wird eine Hand zerquetscht. Du hast da keine Vorstellungskraft mehr.
Nein, da nichts.
Ja. Ich stell mir vor, dass es eine echte Hand ist.
Damit hätten wir auch das Crossover zu Plötzlich Patchwork abgeschlossen. Vielen Dank. Grüße an Wolf.
Ja, also da geht es um die Diskussion. Da wird eine offensichtliche falsche Hand zerquetscht, die aber die Hand von einer der Figuren sein soll, von Dämonen. Und dass dann die Diskussion war, ja, ich sehe, dass es beschissen nicht eine echte Hand ist, aber ich habe mir halt vorgestellt, dass es eine echte Hand ist. Und dann hat das von mir funktioniert. Klappt nicht immer, aber in dem Moment war es halt so. Da fand ich das dann eklig, wie diese labberige, zerfetzte Gummihand da in der Tür eingequetscht wird und jemand haut drauf, glaube ich dann.
Ja. Aber hattest du denn Probleme mit der Darstellung der Gewalt? Also, ich meine, natürlich, du hast weggeguckt, aber war es auf, also, jetzt mal ganz hart. Vergleich das mal mit der Gewalt, die du in A Hills Have Eyes gesehen hast. Ich glaube, also, ich würde sagen, die Gewalt in Evil Dead ist halt nicht nur durch ihren, in Anführungszeichen, Dilettantismus, sondern auch durch ihre Übertriebenheit, die hat ja fast was Comicartiges, finde ich.
Ja, also auf jeden Fall. Das hat für mich funktioniert, weil ich es mir vorgestellt habe, dass mir das passiert. Und wie gesagt, das Augenzerquetschen habe ich nicht gesehen, wie es dann war, aber das finde ich eh mal eine eklige Vorstellung. Und bei Hills Have Eyes, das war alles so roh und schrecklich. Nee, also Hills Have Eyes fand ich auf jeden Fall schlimmer und bei Evil Dead hat's, wie gesagt, da habe ich mich halt reinversetzt und mir vorgestellt, wie wäre es, wenn mir jetzt jemand einen Bleistift in die Ferse rammt? Nicht so toll.
Ja, es ist. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich finde das immer ein bisschen ekelhaft. Also ich weiß nicht. Mit Stift so hier rein, das erinnert mich so an die Schulzeit, wenn man mit dem Zirkel mal einen abbekommen hat. Das war
Das mit dem Zirkel. Also ich muss dann eher dran denken, ich weiß nicht, in welchem Buch das war. Ich glaube, es war auch ein Horrorbuch, dass jemandem, wenn man den Fuß so ausstreckt, da ist doch hinten so eine Sehne. Und wenn man die durchschneidet, die Sehne,
ja, oder
dann kann man ja nicht mehr richtig laufen.
Bei Hostel, ja, ja.
Die habe ich offensichtlich noch nicht gesehen. Und ich muss immer, wenn es beim Fuß so an der Ferse
noch
ist,
nicht.
Muss ich mir vorstellen, dass diese Sehne eben durchgetrennt wird oder dass der Fuß ganz leicht eben nicht mehr benutzbar gemacht werden kann.
Wobei ich glaube, wenn man realistisch ist, ich glaube, mit einem Bleistift wird es schwierig. Okay, John Wick kann mit dem Bleistift Leute töten, aber
mal realistisch sind, sagt er.
Ja. Ein bisschen Realismus muss einfach sein. Das sind wir unserer Zuhörerschaft schuldig da draußen.
Würdest du denn sagen, dass mir der zweite Teil gefallen würde dann, wenn der eh so albern ist?
Ich finde halt, dass ich habe den zweiten jetzt auch schon echt lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß doch bei der Erstsichtung, wie überrascht ich war. Weil ich dachte, das wird auch so ein Anführungszeichen Terrorfilm. Und der hat auch seine gruseligen Momente. Aber der zweite ist ja im Prinzip eigentlich nur quasi ein Remake des ersten. Also es hat was mit Rechtefrage zu tun. Das, was wir jetzt gesehen haben, im ersten Teil, wird im zweiten Teil in den ersten, ich würde sagen, 20 Minuten nochmal abgehandelt. Und dann geht es halt darum, dass Ash halt überlebt hat und dieses darf man das verraten? Ich verrate einfach. Zu einem Deaded wird, also auch so ein Besessenen, aber dann bricht halt der Tag an und das rettet ihn quasi, aber er kommt nicht halt weg von der Hütte und das führt dann dazu, dass er sich dann kampfbereit macht. Und dann kommt auch die Kettensäge zum Einsatz. Also es gibt ja diese legendäre Szene, wenn er sich dann seine Hand verliert und dann aber so eine Kettensäge sich da so dran montiert und so. Und dann kommen da noch so Wanderer hinzu. Also der zweite Teil, ich war wirklich überrascht, wie viel Spaß der gemacht hat. Und der war auch wirklich komödiantisch. Da gibt's halt wirklich auch Szenen, also auch so Ekel-Szenen, aber die sind lustig mit irgendwelchen Augen, die durch den Raum fliegen und dem Mund eines Protagonisten landen und solche Sachen. Also ich würde sagen, vom Horroraspekt, finde ich, ist der erste Teil noch bei mir krasser, aber der zweite Teil ist schon unterhaltsamer, finde ich schon. Und der dritte Teil, der zweite Teil kam 87 und der dritte Teil kam 92 oder 93, heißt ja Armee der Finsternis. Und das ist tatsächlich, da ist auch ein Horroraspekt mit drin, aber das ist eigentlich mehr Fantasy-Action-Komödie, weil da ist es halt so, dass es Ash durch ein Portal ins Mittelalter gerät und dort halt versucht, das Necronomicon halt auszuschalten. Und
das ist alles von Sam Raimi?
Alles von Sam Raimi. Und ganz ehrlich, Armee der Finsternis ist eine Granate. Der ist richtig geil. Der macht wirklich Spaß.
Also wenn du die drei Evil Dead Original, wenn es drei sind, wenn du die ranken müsstest, was wäre für dich dann die Reihenfolge?
Schwierig. Das ist, weil sie halt dann doch alle so für sich recht unterschiedlich sind. Jetzt einfach, weil ich den ersten nochmal gesehen habe und dann doch sehr begeistert war, würde ich den ersten auf Platz 1 setzen. Dann glaube ich den Armee der Finsternis, einfach weil da sind halt Gags drin, die ich immer noch rezitiere. Und dann der zweite. Ich finde, das ist eine richtig gute Trilogie. man darf nicht zu viel Wert auf Kohärenz setzen, das sollte man gesagt haben, aber die macht schon Spaß. Und das Franchise ist ja wieder in aller Munde, nachdem ja Fede Alvarez das Remake gemacht hat mit Jane Levy, 2017, glaube ich, war es, 2016. Übrigens ein Film, der sehr häufig gewünscht wurde, weil der halt wirklich ins Eingemachte geht. Der hat wirklich einen Gewaltlevel, der ist nicht von schlechten Eltern, aber der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich mag das Remake wirklich sehr. Und dann gab es ja den Evil Dead Rise vor 2-3 Jahren, den ich auch wirklich sehr mochte. Und aktuell wird an 2 Evil Dead Filmen gearbeitet. Einmal von dem Francesco Galuppi, glaube ich, heißt der Batman, oder Francis Galuppi, der hat zuvor diesen Last Exit Humor gemacht. Oder Leute, ich habe es gerade nicht vor Augen. Und aktuell wird gedreht Evil Dead Burn von einem französischen Regisseur, dessen Namen ich hier nicht aussprechen werde, weil ich es nur mich verhaspeln werde. Vorname ist Sebastian, deswegen da schon mal Sympathie. Und der hat vorher diesen Spinnenfilm Wormines gedreht oder Spiders. Da glaube ich, Kolja und Wolf vor ein paar Ausgaben in einem Horror-Podcast drüber geredet. Ja,
ja genau, mit dem Geschichten aus dem Altbau zusammen. Mhm. Dann die Frage, 1000 Fragen jetzt. Also es wird, also gerade werden parallel 2 Evil Dead Filme gemacht, vom Franzosen und der andere, den du meintest. Ja. Okay, das ist geklärt. Dann ist also der Evil Dead, der oft gewünscht wurde, das ist nicht der mit der Käsereibe, oder? Nein. Käsereibe ist, der vor ein paar Jahren.
Und da kann man sagen, es gibt da wirklich eine Szene mit einer Käsereibe, aber die ist 8 Sekunden lang. Die war halt im Trailer und dann dachte jeder, das wird jetzt groß. Ich meine, die ist ultra fies, weil jeder, der sich schon mal an der Käsereibe verschnitten hat, sage ich mal, der weiß, das ist unangenehm. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Käsereibe jetzt mehr vorkommt als in einem
das, Moment. Okay, das habe ich mitbekommen, dass die Käsereibe wurde eben auch als Icon benutzt, um den Film zu bewerben. Und da dachten eben alle, okay, so das ist die Showstopper-Szene.
Ich war voll neidisch. Bei der Presseverführung haben sie natürlich nicht in Köln, aber in Berlin haben sie so kleine Schlüsselanhänger ausgegeben, die so aussahen wie so kleine Käsereiben. Das fand ich voll süß.
Ja, da haben sie natürlich sehr viel Erwartung aufgebaut. Ja. Das habe ich, okay. Und der Evil Dead davor, dann weiß ich über den gar nichts. Und Evil Dead Rise ist dann der mit der Mutter. Und ist das Evil Dead Rise, ist das der, wo du mir mit Pixelgrafik das Intro gezeichnet hast? Und ich bin ja sehr neugierig, ihr wisst es ja. Und Stu hat mir dann das Intro von Evil Dead Rise als Textform zusammengeschrieben und dann mit einem schönen Pixelbild selbst gezeichnet mit Paint,
Microsoft
keine Ahnung.
Microsoft Paint, ja, da bin ich gut.
Microsoft Paint, genau, weil es hat was mit einer Drohne zu tun. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, als Evil Dead, also Tanz der Teufel jetzt, im Sumpf. Die Kamera fliegt ja über den Sumpf. Und da dachte ich, oh nein, wird es jetzt so eine ganz schlimme Intro-Szene, dass sie quasi mit dem Intro, das machen ja viele Horrorfilme, dass die am Anfang was ganz Schreckliches zeigen. Da war ich richtig angespannt. Ist zum Glück nicht passiert. Und bei Evil Dead Rise ist ja das Coole, dass der Titel so cool inszeniert wird dann eben am Anfang, also, bevor der Film dann überhaupt losgeht.
Die Titel, also allein das Opening von Evil Dead Rise ist eine Wucht. Ich mag den, wie gesagt, ich mag den Film wirklich sehr. Aber ich muss auch wirklich sagen, Evil Dead als Remake von Fede Alvarez, der ist richtig gut auch. Also, weil der es halt schafft, der ist nicht nur ultra brutal und auch unangenehm brutal, der hat auch wirklich eine richtig starke Atmosphäre. Also das muss man dem Film wirklich geben. Ich würde den gerne auch mal mit dir eines Tages besprechen. Ich weiß aber jetzt schon, dass du danach vermutlich eine Therapie brauchst.
Und ist das ein Remake von dem Tanz der Teufel?
Ja, vom ersten Teil quasi. Genau.
Also es ist genau, okay, das Gleiche, nur nochmal in richtig schlimm.
Sie haben, ich finde, einen total interessanten Story-Kniff reingebaut. Das ist kein Spoiler oder so. Das kommt gleich am Anfang raus. Und zwar wird die Frage geklärt, weil einer wird halt eben, oder die Hauptfigur wird halt besessen. Und die bleiben trotzdem in der Hütte. Und warum bleiben sie in der Hütte? Weil die Hauptfigur, die besessen ist, die ist da, um einen Cold Turkey zu machen, also einen Drogenentzug. Und die glauben halt eben, was sie da gerade macht, ist halt eben ihr Drogenentzug. Und das ist eigentlich ein ganz cleverer Kniff.
Die checken nicht, dass der vom Dämonen besessen ist, sondern denken, der ist
gerade auf Turkey. Doch, später schon. Das baut so nach und nach. Es ist jetzt nicht so, dass dann plötzlich die da steht mit der Kettensäge, alle umbringt und sagt, ja Gott, Entzug. Was will man machen?
Gebt mir doch meinen Kaffee. Ihr wisst doch, wie ich bin, wenn ich nicht 5 Tassen Kaffee am Tag kriege.
Ich habe das Gefühl, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich möchte aber noch mit einem, ich möchte sagen, Hit. Ich hoffe einfach mal, das ist ein Hit. Weißt du, ABBA hatte I Do, I Do, I Do. Die Beatles hatten Yeah, Yeah, Yeah. Und Schlogger hat Pfui, Pfui, Pfui.
Nein, das ist nicht. Pfui, Pfui, Pfui. Nö. Ist vorbei?
Ja, ja.
Okay.
Ich bin sicher, man sieht nichts mehr.
Ja, da sieht man auch hier liebevoll. Wolf ist vorbei. Ja, ja, guck ruhig wieder hin. Der Arsch, genau. Aber ich weiß auch nicht mehr, welche Szene es war. Aber ja, das war offensichtlich sehr ekelhaft. Pfui, pfui, pfui. Blech.
Wenn du Tanz der Teufel jetzt einfach mal für dich so ranken müsstest, in deiner Skala von ich habe eigentlich nichts vom Film gesehen, bis hin zu, ja, ich habe alles problemlos sehen können, wo würde er rangieren aktuell?
Ich habe nichts davon sehen können, ist 0 und ich habe alles davon sehen können, ist 10, dann bin ich wahrscheinlich bei einer 6,5, bei einer 7 oder so.
Okay. Oder?
Ja, das ist okay.
Also,
ja, vor allem auch halt weil du eigentlich siehst, dass das alles nicht echt ist, aber es funktioniert trotzdem, weil du dich ja dann eben in die Situation versetzt. Aber wenn ich jetzt denken würde, ich sehe wirklich wie jemandem die Hand abgeschnitten wird, keine Ahnung, dann hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt.
Ja. Und ich meine, kannst du auch irgendwie nachvollziehen, woher dieser Film seinen Status hat?
Sein Kultstatus oder sein, dass er indiziert war?
Sein Kultstatus.
Ja, also es ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen, weil ich nicht weiß, welche Filme zeitgleich liefen, beziehungsweise wie Filme halt noch nicht waren, dass ich nicht sagen kann, was hat dieser Film jetzt konkret Bahnbrechendes gemacht? Aber ich sehe das auf jeden Fall schon, allein weil da so viel Spaß dran war. Und wenn Leute eben all in gehen, dann können sie ja auch wild rumexperimentieren und dann kann einfach alles passieren. Und auch dieses, dass es für mich so überraschend war, dass Ash eben relativ schnell, alle anderen sind Dämonen und er muss sich dagegen alle wehren, das fand ich dann eigentlich auch ganz nett. Ja. Ist es denn der erste Film, der so ein Teufelsbuch hatte, so ein Necronomicon?
Das Necronomicon ist ja schon, taucht doch irgendwie schon in mittelalterlichen Erzählungen oder so auf. Von daher kann es natürlich sein, dass vielleicht gerade bei den alten Filmen der Hammer Studios das schon mal aufgetaucht ist. Aber ich glaube, dass Tanz der Teufel schon mit dafür verantwortlich ist, dass dieses Necronomicon so ein bisschen auch in der Popkultur angekommen ist.
Ist das nicht auch bei Lovecraft öfter Thema?
Oh, das kann sein. Bei Lovecraft bin ich tatsächlich raus. Da wird unser Gast in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich mehr zu sagen können. Ich glaube, der kennt sich damit besser aus als ich. Ich möchte noch eine Sache sagen, was ich jedes Mal ein bisschen doof finde, aber du hast es eben schon angeschnitten, wie Ash halt quasi das Böse besiegt. Und zwar, indem er das Necronomicon ins Feuer wirft.
Stimmt.
Und das ist halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen so, ja, ne, das haben sie in späteren Filmen aufgegriffen, da ist es so, dass das Ding feuerfest ist. Und ich finde es als Lösung hier eigentlich ganz okay. Aber irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das Finale nochmal ein bisschen da diesbezüglich ein bisschen mehr bietet als, oh, ein Feuer, oh, ein Buch, ab damit. Aber hey, dafür, wie gesagt, Körperflüssigkeiten aus allen Rohren, ne, man kann nicht alles haben.
Ich war eher irritiert, dass er diese Kette, die er seiner Freundin schenkt, die eine Lupe ist, das wird ja gar nicht erklärt, warum ist es eine Lupe, hat sie nur die Form, weil er später da liegt und dann mit der Kette, die schmeißt er ja immer so zu dem Buch hin, weil das Buch liegt zu weit weg von ihm und er versucht halt mit der Kette das Buch zu angeln. Und das fand ich ein bisschen, ja, das war so, ja, okay. Also anders inszeniert hätte es vielleicht anders gewirkt, aber da war ich so, das war für mich da so ein kleines bisschen glanzlos.
Ich muss auch sagen, ich glaube, der größte Horror in dem Film sind auch teilweise so die Darstellerleistungen, gerade die Szene, wenn Bruce Campbell mit seiner Freundin da sitzt und ihr diese Kette schenkt, das ist so ein bisschen so, ja, oh, eine Lupe, vielen Dank.
Vielleicht. Das mit dem Blinzeln auch, wo sie die ganze Zeit sich da so,
ja.
Sie gucken sich an und haben die Augen offen und zu. Da denkt man auch, warum gibt es die Szene, damit es später quasi die Spiegelung, wenn sie dann vom Dämonen besessen ist, dass das irgendwie anders wirkt, weil uns bewusst wird, okay, sie war gerade noch Mensch und jetzt ist sie Dämonin, hat bei mir nicht so ganz gewirkt.
Okay. Trotz allem habe ich das Gefühl, du bist dann doch ganz froh, ihn gesehen zu haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es, Klassiker nachzuholen.
Okay. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu Tanz der Teufel?
So, Tanz der Teufel, ich überlege. Nur die Frage, hast du die Serie dann gesehen? Wie heißt sie denn richtig?
Ash vs. Evil Dead. Und die ist sehr unterhaltsam. Also die ist so wie die späteren Filme, also genau wie Evil Dead 2 und I'm of Darkness. Die ist, nimmt sich selbst nicht ernst, die ist total übertrieben, aber macht halt Spaß. Also wirklich, ich finde die wirklich
aber
sehr lustig.
Die ist doch modern, oder? Die ist doch gar nicht so alt, die Serie.
Ja, genau. Also es geht halt darum, dass Ash in der Jetztzeit ist und dann hat wieder jemand irgendwo das Necronomicon ausgegraben und dann muss er halt da, ja, Ne? Man muss halt dazu sagen, dass der Ash, den du jetzt gesehen hast, ist halt der, nicht der Ash, den späteren Film, der wird halt wirklich noch zu so einem sprücheklopfenden Actionhelden.
Ey, das zieht sich auch so durch, dass ich immer das Gefühl habe, die ersten Teile zu sehen, ist, da muss ich immer an Nightmare on Elm Street denken. Ich habe ja nur den ersten gesehen und da ist ja Freddy anscheinend überhaupt nicht so, wie er dann später ist. Wie viele Filme muss ich denn noch nachholen, um wirklich die echten ikonischen Figuren kennenzulernen?
Ich würde schon sagen, dass die Trilogie, also die von Sam Raimi inszenierten Tanz der Teufel-Filme, also 1, 2 und Army of Darkness, kannst du dir gerne angucken. Vielleicht kommen die auch mal zur Sprache, weil die halt, wie ich finde, auch einfach sehr unterhaltsam sind. Und Army of Darkness hat, wie gesagt, ein paar Horror, also doch deutliche Horroranleihen, aber ich würde sagen, da musst du weit weniger weggucken als jetzt beim ersten oder beim zweiten Teil. Und dann gibt's halt die neuen Filme, die quasi angefangen haben mit dem Evil Dead von vor knapp 10 Jahren, wo die Hauptdarstellerin Jane Levy war, die ich ja unter uns ein bisschen verschossen war. Naja. Ja, auch eins du darfst schwärmen.
Auch eins du hat Gefühle. Ich bin überrascht.
Ja, aber nur freitags. Und da wir das heute an einem Freitag aufnehmen, gönne ich mir das heute auch mal. Ich verspreche euch, die nächste Ausgabe nehmen wir irgendwie an einem Donnerstag auf. Da bin ich wieder eiskalt und ein kleiner Idiot. Also Idiot bin ich immer, aber nicht so eiskalt. Meine Liebe, ich würde es gerne jetzt zum Schluss bringen.
Okay, mach Schluss, du.
Ja, es tut mir leid, aber... Oh! Weißt du, was total cool ist, was ich heute festgestellt habe? Es hat absolut nichts mit Tanz der Teufel zu tun, aber ein bisschen mit Horror. Du weißt ja, dass das größte Horror aktuell diese komische Werbung ist mit Ralf Schumacher, ne? Dieses, möchtest du wissen, wie viel dein Auto wert ist?
Ich habe die noch nie gesehen, weil, jetzt komme ich auch mit einer Anekdote, ich war jetzt, ich glaube, ein Jahr lang habe ich den Segen der höheren Klasse gelebt hatte YouTube Premium. Nein, nicht Bonzenkind, sondern Freunde haben mich einfach in ihre YouTube-Familie mit aufgenommen. Und ich hatte jetzt also sehr lange YouTube Premium und wusste gar nicht, worüber reden die Leute alle. Und plötzlich war das Premium vorbei. Keine Ahnung, weil es aufflog. So wie man früher Netflix geteilt hat, darf man jetzt nicht mehr YouTube Premium teilen. Das kostet ja irgendwie 39 € im Monat oder so. Also völlig krass. Ja. Und also für Familie dann. Und jetzt denke ich so, wer benutzt denn eigentlich YouTube? Das ist ja nicht auszuhalten mit dieser Werbung. Aber ich habe trotzdem diese Ralf Schumacher-Werbung, ich habe die noch nie gesehen. Okay. Ich weiß, also, ich kenne die nicht.
Ich sag mal so, ich habe sie auch mehr so durch Social Media mitbekommen, weil sich Leute darüber aufregen oder sie parodiert haben. Ich persönlich bekomme die auch sehr selten reingespielt. Ich bekomme immer so eine scheiß Kongstar-Werbung reingespielt, aber gut. Was ich total lustig finde, es gibt jetzt eine Parodie davon, von der Autoverleihfirma Six. Und da spielt die Hauptrolle die Ex-Frau von Ralf Schumacher, nämlich Cora Schumacher. Und das fand ich irgendwie dann doch ganz amüsant. So, das wollte ich hier nur loswerden.
Da bist du jetzt vom Schlussmachen draufgekommen.
Genau. Weil die auch getrennt sind oder so. Eine bessere Überleitung für die Abmoderation habe ich nicht gefunden. Aber bevor ich zur Abmoderation komme, müssen wir natürlich noch klären, die nächste Ausgabe, Folge 21. Das heißt quasi, dann sind wir wirklich richtig volljährig. So richtig volljährig. Und wir haben keine Mühen und Kosten gescheut und haben uns dafür einen Gast schon mal gesichert. Sollen wir verraten, wer es ist? Oder wollen wir es ein bisschen so... Ich will dafür, es ein bisschen so im Dunkeln zu heißen. Wäre ich dafür.
Wir können ja anteasern. Also es ist ein Mann, den man auch aus dem Horrorfilm-Podcast-Universum kennt. Reicht das?
Es ist nicht Wolf, den hatten wir schon.
Nein, das wäre ja langweilig.
Ist es auch nicht Kolja?
Wolf ist ein ziemlich toller Typ, ja. Aber ja, ein anderer Typ. Wolf kann ich empfehlen. Der ist auf jeden Fall.
Ganz ehrlich, du bist da befangen, meine Liebe. Du bist da durch und durch.
Nein, ganz objektiv. Der beste Wolf.
Ja, gut. Also klar, weißt du, wenn Kolja keine Zeit hat, nehmen wir gerne nochmal Wolf, aber.
Ja, okay. Sorry.
Liebe Grüße. Also, und was ich sehr schön finde, dass unser Gast, dem haben wir gesagt, hör mal, wenn du dich hier hintraust, dann soll es auch belohnt werden, und zwar, dass du das Thema aussuchen darfst. Das finde ich sehr schön. Das heißt, da bin ich dann raus. Und der hat sich das Thema Cosmic Horror ausgesucht. Und das ist so eine Art Genre, ich habe das immer wieder gehört, aber ich kann nicht so richtig begreifen, was ist das eigentlich? Deswegen freue ich mich sehr, wenn er dann beim nächsten Mal dabei ist und uns dann vielleicht nicht nur dich, sondern auch mich da ein bisschen aufklärt, was ist Cosmic Horror? Und folgende drei Filme hat er uns zur Auswahl gestellt. Die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter aus dem Jahre 94. Das wäre dann schon der dritte Carpenter-Film, den wir haben. Oder der vierte sogar. Ich bin gerade überfragt. Wir hatten Halloween, wir hatten The Thing, wir hatten Vampires. Der vierte tatsächlich. Mhm. Dann aus dem Jahre 2007 Der Nebel, eine Stephen King-Verfilmung. Wir hatten erst letztes Mal mit Cujo eine Stephen King-Verfilmung. Und dann aus dem Jahre 2016 der Film The Void. Und das ist eine sehr, sehr interessante Zusammenstellung. Da ist wirklich alles dabei. Mächte des Wahnsinns ist so ein kleiner Kultklassiker in Genrekreisen. Der Nebel gilt allgemein als eine der besten Stephen King-Verfilmungen aller Zeiten. Und The Void ist ein Film, der The Void heißt. Ich bin sehr gespannt. Und sage schon mal, wenn ihr das hören solltet, vielen Dank für diese formidable Vorauswahl. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, die erscheint am 13. September. Und würde sagen, von meiner Seite ist soweit alles gesagt. Ich hoffe, ihr da draußen hattet viel Spaß mit dieser Ausgabe von Schocker mit Schlogger. Und ich würde sagen, tschüss und Schloggi, du kannst jetzt so gerne alles machen. Die Bühne gehört ganz dir. Stepptanz, Abmoderation,
yes,
erzähl einen schmutzigen Witz oder eine Anekdote aus deiner Kindheit. Du musst ja auch so was mal gehabt haben, wie Anekdoten. Und ich sage tschüss und jetzt die Bühne.
Jetzt darf ich. Okay, also ich gehe jetzt mit einem Gag, dass ich jetzt endlich ins Bett gehen darf und was lese. Und zwar lese ich aus einem komischen Buch, das draußen so faltig und runzlig ist, aber und es ist irgendwie alles auf Latein. Das wäre der Gag gewesen, die Gag-Version. Oder du hast mir den Ball zugespielt, dass ich einen Witz machen soll. Und da haue ich jetzt einfach mal einen meiner Lieblingswitze raus, weil ich nämlich Wortspiele sehr gerne mag. Er ist auch sehr kurz. Und zwar, lieber Stu, für dich auch noch eine Quizfrage. Was hat Jesus und ein Minivan gemeinsam?
Es sind Märtyrer.
Es sind beides Märtyrer, genau. Alles klar, Dankeschön, damit schließe ich.
Okay, dann habe ich noch einen. Was ist der Unterschied zwischen Disney Plus und Pornhub?
Hau raus.
Disney Plus möchte, dass du Stiefmütter hast. Also bis dahin, macht's gut, tschüss.
Ciao.